Arte. Radio 1. Hörbar Rust.
Habt ihr irgendwelche Phobien? Ja. Spinnen?
Ich habe eine Kaulrohrphobie. Das ist die Angst vor zusammengeschrumpelten Luftballons. Und das ist kein Scherz.
Das heißt doch, wirklich das so? Ist ein Scherz.
Nee, das heißt so, kann man nachgoogeln. Also verrottendes Material ist der Überbegriff. Ne? Also eine Milch im Kühlschrank, die nicht mehr ganz taufrisch ist. Und das fing immer damit an, dass man als Kind Luftballons bekam, die nicht mehr ganz voll aufgeblasen waren, sondern die so ein bisschen schrumpelten. Wenn man so in den Luftballon reindrückte, ist so an einer Stelle was raus. Der Luftballon hat so eine komische, ledrige Haut und so. Und als Kind hatte, also wirklich als Kleinkind, hatte ich panische Angst vor zusammengeschrumpelten Luftballons. Also alles, was so rumliegt, was nicht mehr so ganz frisch ist und so. Huhuhuhu.
Dürfte ich dich bitten, einen Zettel zu ziehen?
Ja. Anonymität.
Da sage ich sofort, ja, will ich haben.
Ja.
Ich finde es unerträglich, prominent zu sein.
Ach Quatsch. Echt? Ist das wirklich unerträglich?
Ja, das war ein hartes Wort, das nehme ich zurück. Ich finde es oft unangenehm, prominent zu sein, weißt du? Und deswegen vermisse ich Anonymität total und bin wahnsinnig gern im Ausland, wo das niemand interessiert und ich auch die Chance bekomme, kennengelernt zu werden.
Genau.
Wenn mich jemand fragt, was machst du beruflich, würde ich am liebsten manchmal schwindeln.
Meeresbiologin sagen, ne?
Ja, Meeresbiologin.
Ja.
Und dann kommt aber so eine Wissensfrage und dann weiß ich nicht, wie der Ozean heißt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Radio 1, die Hörbar Rust, eine Radiosendung und ein Podcast. Woche für Woche sitzen mir sehr besondere Persönlichkeiten gegenüber. Und heute darf ich sie im Plural begrüßen. Um wen es sich handelt, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Es kommt wirklich selten vor. Sehr selten. Aber manchmal machen wir eine Ausnahme und laden Paare ein. Also Paare im Sinne von Duos. Siegfried und Roy, Willeroy und Boch, Bosshaus oder die Getty-Zwillinge. Unsere heutigen Gäste kennen und mögen sich seit inzwischen fast 30 Jahren. 1996 wurden Anke Engelke und Bastian Pastewka feste Ensemblemitglieder in der Sat.1-Wochenshow. Der Rest, Sie wissen es, ist Geschichte. Besonders biografisch kann es heute nicht werden, also nicht im Sinne einer Chronologie. Aber hier ein, zwei Hard Facts. Anke Engelke wird 1965 in Montreal geboren, lebt seit 1971 in Köln und trinkt ihre erste Cola mit 20. Bastian Pastewka kommt 1972 in Bochum zur Welt, wächst in Bonn-Ippendorf heran und konnte früher mittwochs nicht einschlafen, aus Angst donnerstags Sindbad der Seefahrer zu verpassen. Über das Tempo, die Themen und Inhalte des nun folgenden Gesprächs lassen sich schlecht Prognosen erstellen. Aber wir halten es in dem Fall mal mit einem alten, weißen Mann namens Aristoteles. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.
Und wir versuchen uns jetzt einfach mal auch philosophisch auf dem Niveau zu halten. Herzlich willkommen, ihr zwei.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke,
das ist
Bettina.
Großartig. Dankeschön. Dankeschön. Aber das mit dem philosophisch, wie machen wir das? Wie ziehen wir das durch?
Das müssen wir einfach versuchen.
Ja, das schaffen wir auch.
Learning by doing.
Mhm, gut.
Mhm. Okay. 30, fast 30 Jahre ist es her. Es ist für mich jetzt so ungewohnt. Ich komme mir vor als so ein Außenreporter. Ich habe normalerweise nie so ein Mikrofon in der Hand, um Ihnen das mal kurz zu verdeutlichen. Wir sitzen in meinem Studio, sind zu dritt, normalerweise ja nur zu zweit. Und ich habe so feste Mikrofone an so Armen, wie man das aus Studios kennt. Und jetzt gerade halte ich eine sogenannte Keule, also ein Mikrofon mit so einem Schutz, mit so einem Schaumstoffzeug und spreche da so rein.
Und du hast auch verstanden, auf dem Boden zu sitzen. So eine bist du. Wir sitzen gemütlich in deinen Sesseln.
Lounge Chairs.
Und du sitzt auf dem Boden, weil du es gemütlicher findest.
Ja, aber ich sitze gerne auf dem Boden. Okay. Wie ist das mit euch?
Ich bin auch ein Bodensitzer. Ich sitze auch zu Hause, obwohl ich ein schönes Sofa habe und ein Tischchen davor, sitze ich auf dem Boden.
30 Jahre, es ist fast her. Ihr wisst ja sehr viel übereinander, weil ihr zusammen arbeitet und auch Freunde seid. Mhm. Würdest du das gendern? Würdest du sagen, auch Freundinnen seid? Befreundet sein? Aber befreundet klingt zu distanziert,
ja,
ist egal.
Ich das auch mit dem Gender, ist sehr anstrengend, aber ja, ich würde befreundet sind. Nee, ich glaube, ich würde wirklich sagen, wir sind sehr gute Freunde, würde ich so sagen.
Mhm. Weißt du, was seine erste Rolle war im BDR? Wenn du das rätst, also wenn du es weißt, ist es einfach, wenn du das raten solltest, wenn du es unter den ersten 20 Versuchen raten solltest.
Eine Rolle, also Schauspielrolle? Also ja. Ich weiß von seiner Funktion bei Lollo Rosso, aber...
Ja, da bist du schon nah, verdammt nah dran.
Ja, aber ich weiß jetzt nicht, was die erste Rolle
war. Meinen wir dasselbe, es fängt mit S an.
Ja, selbstverständlich, ja, gut. Genau.
Siegfried in der Wagner-Oper?
So ähnlich. Du hast das Stichwort Lollo Rosso gegeben. Das war eine Jugendsendung des Westdeutschen Rundfunks. Ich war ein sehr, sehr zu Recht sehr, 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 sehr kleiner Teil davon. Und irgendwann mussten wir alle Gemüse darstellen. Darauf willst du doch wahrscheinlich
hinaus. Darauf will ich hinaus.
Was, ja, Sellerie? Spinat?
Spinat. Deine erste Rolle, Spinat.
Süß. Ich bin im Boden eingegraben worden und bekam so ein grünes Hütchen auf. Bitteschön.
Ja. Fertig ist der.
Aber bist du wirklich eingegraben worden?
Ja, weil Spinat wächst ja im Boden.
Das, ja, das musst du mir nicht sagen, aber ich zum Beispiel als Klaustrophobikerin. Also
du dachtest,
es wächst
am Baum?
Ja, ich dachte, das ist in so einer Tüte drin mit so kleinen Plättchen.
Früher, wenn ihr am Strand gespielt habt, im Sand, dieses eingegraben werden bis zum Kopf, das habe ich mir jetzt gerade vorgestellt. Damit kommst du gut klar?
Total. Aber dann
kann man,
wird man ja,
so
man
flutzt,
ja nicht,
dann wieder raus und fällt ja ganz
ran. Ihr seid ja süß, ihr zwei. Man wird ja im Liegen eingebuddelt, nicht im Stehen.
Ja, das war da nicht entschieden, naja, bei dem WDR-Dreh, weißt du? Da,
also ich weiß, dass ich mal aus so einem Sandding nicht rausgekommen bin. Das war so ein größeres Loch.
Oh,
das,
ja. Und da hast du gestanden, die haben erst ein ganz tiefes Loch gebuddelt, damit du stehen konntest, und dann wurde das zugemacht?
Ich war klein und das war vielleicht ein schräges Loch oder so. Vielleicht haben wir das Loch für den Sand einer Burg genommen, das schon da war.
Oh, das klingt aber
wirklich
doof.
Ich fand das ziemlich erschreckend, ehrlich gesagt. Ja. Weil wenn das so festgeklopft wird...
Nicht schön. Und wie nennt man die Phobie?
Ich denke mal, dass es Klaustrophobie ist. Also die Angst vor der Enge. Mhm. Habt ihr sowas? Habt ihr irgendwelche Phobien?
Ja.
Spinnen?
Ich habe eine Kaulrophobie. Das ist die Angst vor zusammengeschrumpelten Luftballons. Und das ist kein Scherz. Das heißt
doch,
wirklich
das
so.
Das ist ein Scherz.
Nee, das heißt so, kann man nachgoogeln. Also verrottendes Material ist der Überbegriff. Ne? Also eine Milch im Kühlschrank, die nicht mehr ganz taufrisch ist. Das, davor haben Kaulrophobiker Angst. Und ich gehöre dazu. Das ist kein Scherz. Und das fing immer damit an, dass man als Kind Luftballons bekam, die nicht mehr ganz voll aufgeblasen waren, sondern die so ein bisschen schrumpelten. Wenn man so in den Luftballon reindrückte, ist so,
oh,
an einer
so
Stelle
Spaß,
was rausgekommen.
Das, wo man so,
aber das
kann,
ist so eine komische, ne, diese, der Luftballon hat so eine komische, die ledrige kann, Haut und so. Und als Kind hatte, also jetzt wirklich als Kleinkind, hatte ich panische Angst vor zusammengeschrumpelten Luftballons. Also vor Luftballons, die mal voller Helium waren und die dann im Zimmer nur noch auf halber Höhe hingen und so untot aussahen, weil das war mal so ein Hase drauf gemalt, ne? Und
das ist sowieso heftig, wenn,
ja,
dann so, genau, Figuren,
wenn die Figuren so zusammenschrumpeln,
so, ja,
und sowas.
Wie so Tattoos,
ja,
bei älteren,
ja,
Menschen.
Und seitdem kann ich das, also alles, was so rumliegt, was nicht mehr so ganz frisch ist und so, huhuhuhu.
Interessant. Hm? Also auch eigene Armhaut?
Ja, aber dazu muss man kein Kaulrophobiker sein. Also speziell bei meiner Armhaut würde ich sagen, Achtung.
Deine Armhaut ist aber noch ganz straff. Aber ja, ich meine das jetzt, also es klingt jetzt wie eine, das ist eine
das
ernst gemeinte Frage, wenn wir sehen ja nun langsam aber sicher, dass sich so einiges verändert an unserem Körper. Und wenn man jemand ist, der mit dieser, na dann mehr Haut und weniger Gewebe oder weicheres Gewebe oder so, naja, komm noch auf dich zu, du bist ja jetzt noch ein junger.
Nein, nein, ich weiß, dass es das gibt, aber ich ignoriere das total.
Okay.
Mir ist das wahnsinnig.
Na, wenn du
wurscht.
Das kannst, ist doch super.
Ja, keine Ahnung, ob das mal irgendwann kommt, ne? Aber momentan fühle ich mich super und denke irgendwie, ach komm, na gut, hier ist jetzt irgendwie so ein Knick mehr, ach, ist doch lustig. Bist ja auch 52, mein Gott.
50, also du 30, vor 30 Jahren deine Fernsehpremiere.
Knapp.
Und bei dir, das ist so, ja genau, knapp, ne, ungefähr 28 Jahre oder so. Und bei dir fast 50 Jahre. Mhm. Das ist irre, wenn man darauf, also, ne, wenn man,
nee, dauert noch. Also ich bin jetzt 58 und ich habe angefangen 78 mit dem Radio und 79 mit dem Fernsehen. Ich verpasse Jubiläen und wir wurden jetzt zuletzt auch, weil wir so viele Interviews gegeben haben für die Serie, immer wieder gefragt nach unseren Jubiläen, ob wir das 10-jährige Freundschaftsjubiläum gefeiert hätten, das 20-jährige, in zwei Jahren steht das 30-jährige Jubiläum an, haben wir immer verschlafen, haben wir verpennt, weil wir die nicht feiern, aber das kennen ja auch unprominente Menschen, über Freundschaften freut man sich, aber man schaut ja nicht auf die Uhr oder auf den Kalender und sagt, ui, jetzt kennen wir uns schon so und so lang.
Wir feiern aber auch nie Geburtstage oder Geburtstage zusammen oder so etwas.
Naja, mein 50. warst du in Baden-Baden bei mir.
Das war schön, stimmt.
Naja. Da haben wir aus Versehen eine Ausnahme gemacht. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist.
Ich war einfach irgendwie in der Stadt.
Ja, ja, ne?
Das war nicht so, als wäre ich eingeladen gewesen.
Nee, das macht ihr angenehm.
Okay, wir fangen jetzt an mit der ersten Musik. Wir haben das gesplittet. Jeder von euch konnte 4 Songs mitbringen.
Jetzt bin ich ein bisschen. Wir wissen das ja voneinander. Genau, wir wissen es nicht. Wir haben es nicht abgesprochen. Ah,
das finde ich gut.
Wir haben nicht gesprochen.
Eventuell doppelt sich was.
Es fängt an, oder ich habe einen Song von dir. Nee, es doppelt sich nicht. Das kann ich schon mal vorwegnehmen.
Okay. Das hätte mich auch sehr gewundert.
Von dir, Bastian. Damit geht's los. Traveling Without Moving. Jamiroquai.
Oh mein
Gott, wie
schön.
Könntest du dir vorstellen, warum er das mitgebracht hat?
Traveling without moving. Er weiß, dass ich Jamiroquai sehr mag.
Ja.
Natürlich. Und traveling without moving. Ich weiß nicht, ob du da irgendwas in mir siehst.
Nein, das kann ich ausschließen. dieser Song lief permanent irgendwie im Musikfernsehen, als es das noch gab, während wir Wochenshow gedreht haben. Mhm. Und ich weiß, dass du mehrfach, wenn dieses Lied kam, sofort, egal was wir taten, ausgeflippt bist und durch die Garderobe getanzt bist oder durch den Maskenraum getanzt bist, weil du den so spitze fandst.
Das ist so ein bisschen wie Pharrell heute. Also da kann man sich drauf verlassen, das ist tanzbar oder wie Daft Punk. Genau. Es gibt immer in jedem Jahrzehnt irgendjemanden, der oder auch vielleicht auch alle 2-3 Jahre, KünstlerInnen, die das hinkriegen, wirklich Alben zu machen, die du durchhören kannst und die tanzbar sind und bei denen sich niemand beschwert, da fehlt mir eine Ballade, da fehlt mir das Gefühl, da fehlt mir die Tiefe. Das gibt's da nicht. Und bei Jamiroquai freut man sich. Ich freue mich wahnsinnig über den. Man kann den gerne eintönig finden und nicht besonders innovativ, aber der hat so einen einzigartigen Style. Ich finde den ganz
interessant. Ein totaler Wiedererkennungseffekt. Ja. Und du hast noch so eine weitere Künstlerin mitgebracht, die haben wir nachher, auf die das auch zutrifft, finde ich, Chaka Khan. Wo man auch so,
aber
das habe ich jetzt schon vorweggenommen.
Ja, du bist ja ungeschickt. Aber das Wichtige ist, welchen Song ich ausgewählt habe, weil ich unbedingt möchte, dass Bastian den hört und gut findet.
Okay, gut. Jetzt hören wir aber erstmal Jamiroquai.
Ja, das ist super, das am Anfang Auto zu hören.
Bastian Pastewka und Anke Engelke sind heute hier zu Gast. Die beiden haben zusammen ein neues Projekt, ein gemeinsames Projekt gedreht und daran auch mitgeschrieben oder sich auch erdacht füreinander. Worum es sich dabei handelt, erfahrt ihr später. Jetzt hoffe ich, dass meine Idee aufgeht, diese Sendung mit einer Struktur zu versehen, die etwas mit Improvisation zu tun hat. Ich kann es nicht besser erklären.
Bettina, wir sind doch da für dich. Wir sind doch deine Freunde.
Ja, aber ich habe gedacht, wenn wir jetzt so machen, ja, und dann hast du studiert und dann hast du gewohnt. Und das kann man auch alles machen. Wir haben es auch schon tausendmal irgendwie gesagt.
Ja, bist du wahnsinnig, natürlich, das machen wir nicht.
Nein.
Was machen wir denn jetzt?
Hier sind Zettel.
Ja.
Oh, ich wollte doch erzählen, dass ich studiert habe. Ja, klar, Zettel, super.
Fang an.
Anke zieht einen Zettel und liest vor. Jahreszeiten.
Mhm. Mögt ihr Jahreszeiten oder seid ihr Menschen, die sagen, ich will eigentlich nur im Sommer leben?
Ich könnte mir vorstellen, nur im Sommer zu leben, weil ich ein Problem habe mit totaler Kälte und mit Regen und grauem Himmel. Ich kann darin nichts Romantisches sehen, ich kann darin auch nichts, ich erkenne die Schönheit noch nicht genug von Grau. und von Kälte. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich in einem Land lebe, ne, oder in einem Breitengrad lebe, in dem es 4 Jahreszeiten gibt. Du hast es eingangs erwähnt, beziehungsweise du hast es eingangs erwähnt, dass ich in Montreal geboren wurde und da ist der Winter einfach knüppelhart. Es ist wirklich ein knaller Winter. So habe ich das die Zeit auf jeden Fall erlebt, die ich da war. Der hiesige Winter ist nicht, den kann man nicht wirklich Winter nennen, so wie man den vielleicht aus Kanada kennt.
Also würdest du die Kälte oder würdest du den Winter mehr mögen, wenn er dann auch kälter wäre? Also wenn er sich dann so, dann würdest du die Kälte in Kauf nehmen.
Ohne Übergang mit diesem Grau, weißt du, denn im Winter einen blauen Himmel zu haben, ich bin im Winter häufig in der Schweiz, das finde ich anständig.
Ja, okay.
Und ich liebe den Frühling, ich liebe den Sommer, den Herbst finde ich schön, in dem sehe ich Poesie und in dem wird es für mich auch lyrisch. Aber der hiesige Winter, der ist so feige.
Ich schließe mich an und ich finde es immer so toll, sich auf die jeweils nächste Jahreszeit zu freuen und auch einzustellen.
Ah ja.
Also ich könnte jetzt gar nicht sagen, oh, das ist meine Lieblingsjahreszeit oder ich bin ein Herbsttyp oder so etwas. Ich wüsste nicht, wie ich das mit Leben füllen könnte.
Du bist ein Rollkragentyp.
Ich bin ein Rollkragentyp zum Beispiel. Ja, ich bin Rollkragentyp, höre ich gerade. Aber zu wissen, okay, jetzt kommt wieder der Sommer, ne, in meiner geliebten Heimatstadt. Der Asphalt riecht so ein bisschen anders, wenn da Wasser drauf kommt und sowas. Und dann irgendwann freue ich mich auch wieder, dass es früher dunkel ist. Alle Menschen sagen, oh Gott, diese blöde Zeitumstellung, jetzt wird dunkel. Ist mir vollkommen egal. Ich kann eh nichts daran ändern. Ich wüsste überhaupt nicht, was ich da sagen könnte. Ich sage, ja, das ist eine Schweinerei, was die da mit der Zeit umstellen. Ist mir vollkommen wurscht. Ich freue mich auch, dass es früh dunkel ist und man da noch einen Spaziergang machen kann in absoluter Dunkelheit. Dann kommst du nach Hause, es ist 17.30 Uhr. Ja? Das ist doch herrlich. Also mich stört daran überhaupt nicht. Ich finde das Konzept Jahreszeiten eigentlich relativ gut.
Der Geruch von Regen auf
heißem, ne?
Asphalt, der
ist nennt nicht sich das Poetischste, Petrichor. Gebe ich.
Ja, es gibt dafür ein Wort.
Petrichor, Petrich von aus dem Griechischen.
Okay.
Stein und Chor ist irgendwie so Herzensblut.
Ja.
Petrichor.
Das wusste ich nicht, das habe ich noch nie gehört.
Ganz schön, diesen Geruch kennen wir alle und oft halten wir dann inne, wenn wir auf einer Straße sind. Es ist ein heißer, warmer Tag, der Asphalt ist angewärmt, genau. Aufgewärmt. Darauf ein frischer Sommerregen, herrlich.
Ja, toll, genau. Ja, und es ist auch eine Legitimation, finde ich, innerlich so runterzufahren. Also das, da treibt einen ja der Sommer schon so, finde ich, vor sich her, wenn man so einen Tag hat, an dem man wenig Energie hat und dann ist es erst so 17 Uhr an knallhell und Sonne und alle zwitschern so vorbei und du projizierst in jeden Menschen hinein, dass er noch was ganz Tolles vor sich hat und zum Grillen eingeladen wird und Eis essen geht und schwimmen geht in irgendeinem Waldsee und so. Und man selbst denkt so, ich hätte es jetzt gerne. Heute hätte ich es gerne dunkel und ich würde gerne jetzt irgendeine komische Serie sehen, bis ich einschlafe. Das kann man, finde ich, an so einem warmen, sonnigen, hellen Sommertag
nicht. Das ist möglich.
Ja, das verbietet sich.
Ja.
Der verbietet das, der Tag.
Dürfte ich dich bitten, einen Zettel zu ziehen?
Ja.
Und im Übrigen, wenn diese Idee nicht aufgeht, ne, müsst ihr das jederzeit sagen, wenn ihr keinen Bock mehr auf Zettel habt.
Da kennst du uns aber schlecht.
Zettel sind wunderbar, das habe ich immer gesagt. Anonymität ist der Begriff, den ich auf einen Zettel gerade gezogen habe. Ja. Anonymität.
Woher nehmen und nicht stehlen?
Warum,
ne,
zögerst du? Da sage ich sofort, ja, will ich haben.
Ja.
Ich finde es unerträglich, prominent zu sein.
Ach Quatsch. Echt? Ist das wirklich unerträglich?
Ja, das war ein hartes Wort, das nehme ich zurück. Ich finde es oft unangenehm, prominent.
Ich wusste gar nicht, dass die Anonymität sich auf uns bezieht. Ich habe jetzt erstmal als erstes gedacht, okay, wie ist es?
Gibt es Menschen,
die
sich.
Es bezieht sich auf uns. Ja, steht ja auf dem Zettel, steht ja ganz klein drunter. Ich bin ja doof. Meine persönliche Anonymität hole ich mir selber und bin für mich. Ich kann sehr gut für mich sein. Das ist für mich auch ein Teil von. Ich bin nicht die ganze Zeit on air, bin nicht die ganze Zeit offenbar zu irgendetwas bereit. Die uralten Geschichten, dass man als Mensch, der gerne im Fernsehen arbeitet, hin und wieder auf der Straße oder im Supermarkt oder so erkannt wird, die sind bekannt. Das kriege ich nicht abgeschaltet. Es gibt Tage, wo mich kein Mensch erkennt, obwohl ich mich gar nicht, sagen wir mal, verkleidet habe oder so etwas.
In Dänemark?
In Dänemark zum Beispiel? In Dänemark?
Ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, du hast...
Genau, natürlich. In Mailand werde ich seltener erkannt.
Nein, aber jetzt ganz im Ernst. Aber trotzdem, wenn ihr reist, werdet ihr trotzdem erkannt. Und es geht jetzt weder um so ein Bashing des eigenen Lebens. Ich glaube, ihr wisst, was für ein Glück ihr auch habt und was für eine einerseits Selbstbestimmung damit ja auch einhergeht und was für eine Unabhängigkeit, aber bizarrerweise dann auch wieder das Gegenteil dessen. Ne?
Zum Beruf gehört ja auch dazu, dass man das Leben und die Menschen in diesem Leben beobachtet. Und das ist gar nicht so gut möglich, wenn man selber beobachtet wird, weißt du? Und deswegen vermisse ich Anonymität total und bin wahnsinnig gern im Ausland, wo das niemand interessiert und ich auch die Chance bekomme, kennengelernt zu werden. Genau. Wenn mich jemand fragt, was machst du beruflich, würde ich am liebsten manchmal schwindeln.
Meeresbiologin sagen, ne?
Ja, Meeresbiologin.
Ja.
Und dann kommt aber eine Wissensfrage und dann weiß ich nicht, wie der Ozean heißt.
Also das mit dem Beobachten gibt es ja auch in verschiedenen Stufen, ne? Also dass Menschen, die, ich rede jetzt von mir, mich erkennen, einerseits das so annehmen und dann den ganzen Abend weggucken. Oder aber, das ist natürlich speziell bei Jüngeren dann hin und wieder mal der Fall, dass sie es einfach funky finden, so den ganzen Abend das Handy einfach in die Richtung zu halten. Ne? Und das,
sagst du dann was?
Ja.
Wenn du es siehst, ja. Gut.
So, ne? Und das, da werde ich dann so ein bisschen stinkig, weil ich denke, das gehört sich nicht. Oder einfach mal vorher fragen oder es einfach mal von selber sein lassen.
Aber dann sagen die Menschen oft, aber wieso, du bist doch berühmt, oder?
Genau.
Aber das wollt ihr doch.
Genau. Und sie sind ja auch vom Publikum abhängig und so. Und das wird dann eine längere Diskussion meistens. Und die muss dann aber auch geführt werden. Weil das einfach, finde ich, nicht geht. Aber das sind unsere Smartphones, die wir alle haben, ne, die uns permanent dazu verleiten, uns auch selber permanent zu fotografieren. Es gibt diesen Abstand zu der sogenannten, man muss ja wirklich sagen, sogenannten prominenten Personen dann nicht, weil du ja auch selber prominent bist, weil du gerade dich im Park selber auf einer tollen Parkbank mit dem Luftballon in der Hand fotografiert hast und das deinen 17 Followern gezeigt hast. Mhm. Und deshalb ist Anonymität für uns alle etwas, was wir immer wieder neu besprechen müssen.
Interessanterweise haben mir die Leute immer, wenn es so um ihre Daten ging, ne, bei der Volkszählungsboykott, ja, und so, da, ja, ist das.
Ich bin auf die Straße gegangen, ich habe demonstriert gegen die Volkszählung.
Okay, der Satz wäre so weitergegangen, aber bei YouPorn und auf anderen, ja, tut mir leid, genau, sechs Plattformen, ja, geben so viele Menschen, Millionen von Menschen, so unfassbar viel von sich preis. Also nicht nur ihre Geschlechtsteile, sondern auch ihre Wohnungseinrichtungen und andere Dinge, dass diese Art von selektiver Anonymität natürlich irgendwie eine ganz komische Geschichte ist heutzutage, ne? Weil jeder kann alles von anderen sehen, möglicherweise, wenn diese Person es preisgibt. Früher waren es ja wirklich in Anführungsstrichen nur die Prominenten oder sogenannte Prominente, die so betrachtet werden durften und die in Kauf nehmen mussten, dass sie ihr Leben irgendwie der Öffentlichkeit so ein bisschen zur Verfügung stellen. Aber ich kann das verstehen, dass ihr oder dass du jetzt gesagt hast auch, du würdest dir wünschen, dass du jemanden einfach mal, dass du auf eine Party gehst, dass du jemanden kennenlernst. Du musst hier reinkommen und weißt einfach, 100% der Leute, die da sind, 10 von 10 Personen, kennen dich. Und dann tun sie entweder cool und tun so erstmal und hi, ich bin Karin und was machst du so?
Das Ding ist, die Menschen verhalten sich. Und das ist jetzt noch nicht gewertet. Das ist ja relativ neutral, dieses Verb. Aber wenn wir irgendwo hinkommen und Basti hat ein auffälligeres Gesicht als ich, eine auffälligere Gesichtsphysiognomie. Bei mir ist es, sobald ich eine Brille aufhabe, ich trug ja früher Brille und trage aber auch leidenschaftlich gern Brille mit Fensterglas, dann sind die Augenbrauen schon verdeckt, die ein bisschen auffällig sind in meinem Gesicht. Und da ich mich nicht schminke privat, werde ich nicht erkannt. Basti wird mehr erkannt. Aber wenn man uns erkennt, verhalten sich die Menschen, da passiert was. Und das ist ja für die auch unangenehm. Vielleicht sind die auch ganz empathisch und denken sich, oh nee, das muss ja blöd sein für die, wenn ich die jetzt anglotze oder gar fotografiere oder heimlich filme. Aber auch da haben wir ja schon in deren Verhalten eingegriffen. Und das ist ja, wollen wir ja gar nicht.
Danke sehr.
Sprach sie und setzte die Brille auf.
Ja, aber du erkennst mich trotzdem.
Bettina?
Ja.
Ja.
Jochen?
Ja.
Da war's! Da ist es! Yeah. Oh, hab ich mich gefreut, war perfekt verpasst. Wir kommen da gleich noch, ja, zu.
Das, die 4Js für dich, Bettina.
Ja. 3 Jochens für dich eingebaut, ja.
Ich habe mich so gefreut. Aber jetzt erstmal hören wir, ich habe sie schon verraten.
Ja.
Chaka Khan.
Mit I Feel For You, hoffe ich, oder?
Nein.
Nee, ich weiß ja, dass du das kennst. Das ist so gemein. Die ist wirklich meine Lieblingssängerin. Und ich weiß ja, dass du eine Affinität hast zum Jazz, aber auch nicht alles. Darf nicht anstrengend sein, wie du sagst. Und du darfst nicht davon, das muss dich erreichen. Und sie schafft immer wieder diesen Spagat. Dadurch, dass sie so eine eloquente Sängerin ist und so virtuos, kann die dir auch einen Jazz-Klassiker, Night in Tunisia, so verkaufen, dass du denkst, oh, das ist ja Pop. Und dann denkst du, was? Was singen wir? Das ist eine Kunst für sich. Die ist eine.
Ich drehe jetzt schon durch, aber wo wusstest du, dass ich den Klassiker, also das Night in Tunisia,
weil
so
du
magst,
mir den alle 5 Minuten im Auto vorspielst.
Ja, das könnte natürlich der Grund sein.
Und wir hören ihn jetzt.
And the melody still lingers on.
Unverkennbar, dieses Wort kann man wirklich benutzen. Chaka Khan, And the Melody Still Lingers On, hat Anke Engelke für Bastian Pastewka mitgebracht. Beide sitzen mir hier schräg gegenüber. sind zu Gast in der Hörbar, stellen gleich ihre neue, ich weiß nicht, soll ich es, wollen wir es Romantic, nee, wie labelt ihr es, wenn man es labeln möchte?
Ich sag Serie, ich mach's mir damit ein bisschen Serie. Einfach. Mhm. Bastian okay. hat diverse Überbegriffe.
Eine heitere Verwechslungskomödie in 8 Folgen.
Verwechslung?
Ja, also die Serie hat den Namen perfekt verpasst, das legt ja schon so ein bisschen eine Grundlage dafür.
Ja.
Aber es geht natürlich auch darum, dass man,
ja, stimmt, ne,
dass die
ja,
beiden Figuren lange nichts voneinander wissen, ja, ja. Mhm. aber gemeinsame Freunde haben, dann heißt es, okay, das ist doch
stimmt,
der, das ist doch
ja,
die.
Ja, stimmt.
Ne, es ist so ein kleines Puzzle, was wir da in diesen 8 Folgen aufbauen. Mit den Figuren, die wir spielen, Maria und Ralf im Zentrum. Wir haben glücklicherweise fantastische Co-Darstellerinnen und Co-Darsteller um uns herum.
Edin Hasanovic ist dabei.
Fritzi Haberland.
Fritzi Haberland. Michael.
Ja.
Michael Wittenborn.
Das ist ein Geschenk, typ. Dass die alle da mitgemacht haben.
Serkan Kaya.
Ja.
Ne? Ihr habt in Marburg gedreht. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es eine Unter- und eine Oberstadt gibt in Marburg.
Ich auch nicht.
Tut mir leid, liebe Marburgerinnen und Marburger. Also es gibt wirklich Plätze, wo man den Fahrstuhl benutzt und von der Unter in die Ober, mhm. beziehungsweise andersrum, beziehungsweise Treppen benutzt.
Es gibt mehrere Treppen, es gibt auch abschüssige kleine Straßen, dass man rauf und runter kann. Das ist so ein bisschen labyrinthisch verwinkelt und wir fanden das irgendwie als Ort, wo die Geschichte spielen kann, fanden wir das irgendwie richtig gut.
Lag ganz früh fest, Bastian vorgeschlagen.
Genau, ich kannte die Stadt schon und wir haben ganz früh auf den Zettel geschrieben Marburg und haben dann immer über Marburg gesprochen in der Theorie. Wir haben die Serie ein bisschen entwickelt, 2020.
Ja, erzähl mal, ihr habt euch, jetzt hast du dir wehgetan.
Nein, so hat nichts passiert.
Da liegt ein Glassplitter. Also, hier ist die Genese. 2020, Oktober, Pandemie. Wir, wegen unserer langjährigen Freundschaft waren wir ständig in Kontakt. Aber es gab da diesen Moment und wir haben ja auch ständig miteinander gespielt. Also Wochenshow, dann Lady Kara, Pastewka, Wolfgang und Anneliese, LOL, alles da gewesen. Aber in diesem Jahr 2020 hatten wir so das Bedürfnis, mal miteinander was Neues uns auszudenken. Und das haben wir dann getan, haben uns weggeschlossen für eine Woche im Atelier, im Studio eines befreundeten Fotografen in Köln. Ich habe für jeden Tag gekocht, habe warmes Essen mitgebracht in meiner Thermotasche, bin mit dem Rad gekommen. Bastian ist rübergefahren gekommen, dann haben wir uns dort getroffen, auf Abstand miteinander gequatscht, haben ein paar Tage gebraucht, bis wir überhaupt wussten, was wollen wir denn machen? Wollen wir nochmal neue Figuren uns ausdenken? Wollen wir Parodien machen? Was ist denn jetzt mit dem Musical, Gott? Damn it, wir wollten doch immer schon mal, nee, lass uns dann, nee, komm, Kino, wir lieben doch beide Kino. Ja, Krimi, ja, nee, warte, nee, doch, ja, jetzt,
Was mit Raumschiffen, habe ich glaube ich noch
gesagt. Zeitreise.
Genau.
Und dann landeten wir beim Genre Serie, bei zwei Menschen, die sich brauchen, aber nichts voneinander wissen. Dann kam Marburg, bumm, ich sagte, die treffen sich nicht, never ever. Das war der Arbeitstitel, damit war die erste Woche rum. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit verstreichen lassen, das in uns arbeiten lassen, haben uns nochmal für eine Woche getroffen und haben im Grunde die Geschichte komplett geschrieben, ohne dass wir ein Drehbuch geschrieben hätten. Aber wir haben die Figuren uns ausgedacht, haben das Setup uns ausgedacht und dann haben wir allen Mut zusammengenommen und sind zur BTF gegangen, der Bild- und Tonfabrik in Köln.
Eine Produktionsfirma ist das.
Genau, weil wir wussten natürlich nicht, ob unsere spinnerte Idee überhaupt jemand interessiert. Das ist ja auch immer nochmal so eine Sache. So kurz in Klausur sitzen ist das eine, aber man muss das dann ja auch dann logistisch erklären, was das eigentlich ist. Und nichts ist schlimmer, als wenn du einen nicht fertigen Witz erklären musst. Also es ist dann lustig, dass die beiden in Marburg und da ist dann Aufzug und dann fahren die aneinander vorbei und sehen sich gar nicht. Ne? Da guckt man natürlich erstmal, wenn man das so pitcht, in die toten Augen von London gegenüber. Ne? Weil natürlich niemand, genau, von Ehrenfeld, von Köln-Ehrenfeld in diesem Fall. Aber irgendwie scheint es uns gelungen zu sein, diesen Spirit dieser Geschichte, die wir unbedingt machen wollten, einigermaßen vermitteln zu können. Und tatsächlich haben wir dann sehr lange daran gearbeitet, die Bücher sehr intensiv ausformuliert, gedreht und jetzt ist erstaunlicherweise die Serie da.
Ihr seid ihr Executive Producer?
Yes. Genau.
EP.
Was bedeutet das? Also inwieweit habt ihr euch da anders eingebracht als sonst?
Dass man wirklich Verantwortung übernimmt, ne? Dass man sich nicht zurücklehnt und sagt, schieb mir mal die Drehbücher, dann gehe ich zur Kostümprobe, zur Maskenprobe, ja gut, tschüss. Also nicht, dass das die Haltung sonst wäre, aber ich hatte Lust und Bastian auch, wir hatten Lust, wirklich uns zu kümmern und so interessiert zu sein und so viel Verantwortung zu übernehmen, dass wir das Ding vom Anfang bis zum Ende wirklich ganz nah an uns dran haben.
Und das haben wir noch nie zusammen gemacht. Genau. Wir haben viel zusammen gespielt, wir hatten tolle Autorinnen und Autoren um uns herum, die in uns etwas gesehen haben, was wir dann gemeinsam ausformuliert haben, im Idealfall steigen lassen konnten. Aber dass wir beide sozusagen in dieser Produzentenrolle da waren, es ging uns auch darum, diese Idee ein bisschen zu schützen, weil wir wussten natürlich, okay, eine Produktionsfirma, die uns jetzt mag, die wir auch kannten, es jetzt noch dem Streamer zu vermitteln, ist dann nochmal der nächste logistische Schritt. Und da haben wir dann gesagt, nee, wir möchten bei diesen Entscheidungen mit dabei sein und übrigens auch hören, was an mit Sicherheit berechtigter Kritik an unseren Skizzen der ersten 8 Folgen daherkommt. Okay. Das ist auch wichtig. Also ich glaube, dass wir auch unbegrenzt team- und demokratiefähig sind, aber den wirklich dann irgendwann die Entscheidungen zu treffen oder die kleinen Stellschrauben und plötzlich auch einen kleinen Erzählstrang, an dem wir so gehangen haben, als wir in unserer Theoriephase noch da waren, einfach auch wirklich zur Seite zu legen und so etwas.
Das und für sind, neue Sachen offen zu sein. Es kam richtig, ganz viele, genau. Nicht verpackt als Tipp oder Ratschlag, sondern wirklich als ernst gemeinte Alternative zu irgendwas, was wir uns überlegt hatten. Eine Idee, wie wäre es denn, wenn? Zack. Das Auto, auf dem die miteinander
das kommunizieren. Das muss man aber auch erstmal, und das wisst ihr auch, glaube ich, das muss man aber auch erstmal bringen, weil ihr beide ja nun qua Erfahrung und auch, du bist auf jeden Fall, Bastian, so ein, wenn ich jetzt sage, Theoretiker, ist, dass du dich ja auch mit Humor und Dramaturgie in der Theorie sehr viel beschäftigt hast. Ne? Das ist ja auch, du mit Sicherheit auch.
Nicht so sehr wie
aber
Bastian.
Ich glaube, dass du, Anke, es intuitiver machst.
Total,
und,
vollkommen richtig erkannt.
Und das muss man ja erstmal den Mut auch haben, euch sozusagen entgegenzusetzen. Ich glaube, das Auto sollte auf dem Bürgersteig stehen.
Wir sind auch da, wir sind ja nicht nur dankbar für all die Unterstützung, wir sind auch dankbar dafür, dass man uns das zumutet, uns auch zu widersprechen. Wer sind wir denn? Wir können Sachen schön umsetzen, wir haben verrückte Ideen, aber das war's dann auch schon. Das, was das Team um uns herum, ne, Claudius Plegen, Sebastian Koller waren die Headwriter, dann sind die Rosemar und Fabian Hörst noch dabei. Julie Ewerts, die extrem wichtig war für uns, war regelmäßig war die ganze Zeit eigentlich mit dem Writers Room. Ne? Selbst die Chefs kamen vorbei, ne? Philipp Käsbohrer und Matthias Mohr, also die sind alle, haben uns alle Vertrauen
gebracht
und Respekt, indem sie gesagt haben, nee, wir sind alle auf einem Level, wir machen das jetzt alle zusammen, die sind nicht vor Ehrfurcht irgendwie erstarrt, das passiert nicht.
Nein, sind sie ja offenbar nicht, aber vielleicht ein ganz kleines bisschen, vielleicht nicht vor Ehrfurcht erstarrt, aber es ist, natürlich, was soll denn da jetzt groß schief gehen, wenn ihr beide...
Alles.
Wir haben doch keine Ahnung, Bettina. Wir haben doch keine Ahnung. Ich habe noch nie was geschrieben.
Wir haben uns was zugetraut und sind mit der Trompete vorangegangen, sage ich jetzt mal, zu Beginn. Aber die 8 Leute um uns rum, um jetzt den harten Kreativkern, den du gerade aufgezählt hast, zu nennen, die haben uns auch geschützt vor uns selber, ne? Weil es hätte ja auch sein können, dass wir nur in das Konzept verliebt waren, weil dieses Konzept, was wir da haben, ist ja, wenn es ein Musikding wäre oder so ein High-Concept-Album, ja? Also wir arbeiten mit einem stilistischen Trick, den wir über 8 Folgen so melken, dass auch darin eine gewisse Gefahr bestehen kann, dass das Publikum uns von der Stange geht, weil sie irgendwie sagen, ich hab's jetzt verstanden. Nein, wir mussten die Stellschraube während unserer schönen kleinen Grundprämisse von 2 Typen, die aneinander vorbeilaufen und sich ums Verrecken nicht finden, auch nochmal emotional unterfüttern. Und das hätten wir also so nicht hinbekommen.
Na, ihr scheint euch gut ergänzt zu
total,
haben.
Total, ist wirklich so.
Das ist ganz wichtig, aber du hast das gut analysiert. Also Basti arbeitet natürlich viel aus dem Kopf raus, ich viel aus dem Bauch raus. Eventuell ist das wirklich eine sehr gute Kombination.
Ja.
Genau, Kopf- und Bauchmensch sind hier zusammen.
Und seid ihr gleich zum Streamer gegangen oder habt ihr jetzt vorher auch noch einer konventionellen Fernsehanstalt angeboten?
Na, TV Köln hat abgesagt.
Ich glaube, es stand relativ früh fest, weil wir nämlich parallel zum Entwickeln des Drehbuchs das Glück hatten, ein paar Mal von Bully Herbig zu LOL eingeladen zu werden. Und das ist derselbe Streamer gewesen.
Okay,
das
also
uns
Amazon
da.
Pastewka-Staffeln.
Und meine letzten Pastewka-Staffeln habe ich mit Prime
Amazon
auch zusammen
Prime
gemacht.
Amazon Prime Video, genau. Richtig, also genau. Um das mal zu nennen. Gut, dann wir sprechen nachher nochmal drüber, kurz vor Ende, um nochmal so ein...
Wenn du möchtest.
Wir essen noch ein paar Steine. Ich steine.
Kennst du Ich steine, wollte ich gerade sagen. Das ist eines der traurigsten Lieder der Welt. Ich steine durch, das halte ich nicht aus, ohne zu weinen.
Und hier kommt es, nämlich auf meiner Wunschliste. Nein. Wie heißt der Song?
Ich steine durch, Peter Fox.
Ja, klar. Bingori. Oh Mann, oh Mann.
Ich bin verliebt in Peter Fox und in das Lied zugleich.
Ja.
Die müssen sich entscheiden, die beiden.
Ja.
Und deshalb hören wir jetzt Oh Baby Balla Balla, glaube ich, oder?
In der Hose ist ein Knaller.
Wir hören jetzt ein Lied von dir wieder, Bastian, und zwar McQuail.
Ja, das finde ich aber toll. Ja, genau. Das ist ein Filmmusiker. Wir hören jetzt ein Instrumental. Und dieses Instrumental klingt ein bisschen wie die Henry Mancini-Version des Klassikers Charade. Das ist eigentlich ein Sound-alike, ein Soundalike von einem amerikanischen Komponisten namens Mac Quayle.
Darf ich dich kurz was fragen?
Ja.
Als du das erste Mal in der Hörbar warst, entweder ich verwechsel jetzt irgendwas, haben wir nicht Charade gemacht? Haben wir nicht, wenn die Gondeln Trauer tragen, mit Charade gemacht? Haben das nicht wunderbar, dass wir im Radio Charade gemacht haben?
Vollkommen richtig, ich glaube das.
Danke dafür auch nochmal im Nachhinein.
Das ist vollkommen richtig, wir haben wenn die Gondeln Trauer tragen als Charade im Radio gemacht.
Und wer hat es geraten?
Du natürlich.
Also ich habe geraten, was du dargestellt hast.
Na klar, weil ich habe Gondeln und Weinen gemacht. Ich hätte das niemals geraten.
Das ist schön, dass du das damals
machst. Also
Charade. Okay, ich wollte
und die Musik, die wir jetzt hören, kommt aus einer tollen Fernsehserie namens Feud, Fehde. Und es geht um zwei alte Hollywood-Schauspielerinnen, die lange miteinander zusammengearbeitet haben.
Er deutet auch
die ewig miteinander und die sich nicht riechen konnten. Und die wirklich
Susan Sarandon und Jessica Lange.
Richtig. Und es sind John Crawford und Bette Davis. Mm. Ganz klar. Eine hervorragende Serie. Und die Musik ist elektrisierend.
hörbar@radio1.de, das ist unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben möchten. Zu Gast sind heute Anke Engelke und Bastian Pastewka. Und ich bitte Anke jetzt, den nächsten Begriff zu ziehen.
Anke zieht. Und drauf steht Humorpolizei. Humorpolizei. Haben wir einander schon mal als Humorpolizei beschimpft?
Ja, wenn, also beschimpft nicht, aber wenn, sind wir auch in der Zusammenarbeit eine relativ gute Humorpolizei füreinander. Ne? Also ich glaube, du wirst ja im besten Sinne angenehm patzig, wenn ich mich hin und wieder mal so auf vertrautes Terrain begeben möchte und sage, hör mal, pass auf, ich habe mir eine super Idee, worauf du mir sagst, naja, aber das könnte man ja auch eleganter und damit sagst du mir indirekt, ne? Das kenne ich schon seit 1000 Jahren. Lass uns was anderes versuchen, was ein bisschen um die Ecke gedacht ist. Vollkommen richtig.
Und wir haben das Glück, dass wir einander überzeugen können, wenn wir eine gute, eventuell sogar bessere Idee zu haben. Und das geht ja oft schief, ne? Wenn man will ja nicht Besserwisser sein, man will ja nicht recht haben. Darum geht's nicht. Aber
doch, also mir geht's drum. Um ganz ehrlich zu sein, geht's mir ganz oft drum, weil ich habe manchmal auch echt gerne recht.
Du bist ja vielleicht eine.
Das muss man
sagen.
Ich
wollte hier gerade
die Vorstellung, dass jetzt, also nur die Vorstellung, dass jetzt alles fängt so süß an und jetzt kommt plötzlich irgendwas, so ein ganz kleiner
Riesenkipplage, genau.
Und das wird so ein riesengroßes Ding und die Freundschaft kippt. Aber, und ich danke euch, oder ich danke dir, dass du damit angefangen hast, das tatsächlich auch auf euch zu beziehen. In dem Fall war es allerdings gemeint, Humorpolizei. Das, was ihr jetzt beschrieben habt, ist eher, finde ich, ein Korrektiv füreinander. Ich meinte jetzt die Humorpolizei von außen. Dieses Wort gibt es ja, das ist ja so ähnlich wie Gutmensch auch. Man weiß nicht so richtig, was ist das für ein Wort? Es ist irgendwie so zusammengesetzt. Und Humorpolizei beackert oder besetzt diesen Bereich, den ich ganz wichtig finde und leider eben noch nicht genug beackert, der uns alle mehr oder weniger, euch mehr betrifft. Was darf denn eigentlich gut gesagt und gespielt werden? Wo beginnen die Befindlichkeiten? Ich nehme jetzt einen Begriff vorweg, der da auch drin liegt, nämlich Befindlichkeiten. Wer bestimmt, was in Ordnung ist? Und zum Beispiel auch Figuren, dürfte es die Ricky, die du gespielt hast, so heute noch geben? Oder würde man sagen, du machst dich lustig über jemanden, der nicht zur Bildungsbürgerschicht gehört? Oder würde es den Roseninder, den du gespielt hast, oder auch Briscoe so, ne? Und würde man ihn beschreiben? Sicherlich würde man ihn nicht mehr als tuntig beschreiben. Das war das Wort, mit dem man damals noch kommen durfte und so. Da hat sich ja sehr viel getan. Und ich glaube, dass es euch auch so geht. Ich empfinde es schon als Bereicherung. Ich spüre schon, dass ich etwas dazugewonnen habe, dass ich sensibilisiert wurde und mich auch habe sensibilisieren lassen durch viele, viele, viele Anregungen. Ich spüre aber auch, dass ich zwischendurch wirklich da Grenzen ziehe und Elektrozäune für mich selbst und sage, okay, das geht mir jetzt gerade zu weit. Nö, da möchte ich bleiben. Nö, das ist mir jetzt zu viel Befindlichkeit. Wie geht euch das damit?
Also ich glaube, nochmal eine kurze Schleife zu uns. In der Sekunde, wo wir uns verabreden, ich komme gleich, du hast recht, ne? In der Sekunde, wo wir beide uns verabreden, etwas zusammen zu machen, vollkommen egal was, machen wir ein eigenes Humor-Universum erstmal auf. Das soll gar nicht hochtrabend klingen, aber das ist so. Es ist eine Verabredung zu dem, was wir machen wollen.
Ja.
Und natürlich schauen wir, dass das, was wir machen wollen, richtig ist, stimmig ist, zeitgemäß ist und jetzt ganz wichtig, authentisch ist. Authentisch bedeutet, es kommt eben aus uns und es wird auf diejenigen übertragen, die irgendwann mit bei uns dabei sind. Auch ein Loriot hat ein Humoruniversum aufgemacht, ja, und hat erstmal dafür gesorgt, dass sein Rhythmus alle anderen Schauspieler und Schauspieler, die immer an seiner Seite waren, die großartige Evelyn Hamann und so weiter, immer stimmig in dieses Humoruniversum reingepasst haben. Deshalb ist dieser Humor auch so gut im Falle von Loriot, weil er so spezifisch ist. Spezifisch heißt aber auch, okay, da ist vielleicht die eine oder andere Kiste dabei, die mir möglicherweise nicht gefällt. Für Loriot wäre es möglicherweise, kann ich jetzt nicht sagen, kein Grund gewesen, diese Spitze da nicht trotzdem reinzunehmen, weil es für ihn passt. Und ich glaube, dass das Publikum dann eben entscheiden kann, ob es zu viel oder zu wenig oder zu bös oder zu brav ist.
Okay, Musik. Ryuichi Sakamoto hast du mitgebracht. Oh, Sakamoto.
Ja, ich hatte das große Glück, ihn einmal live zu erleben mit großem Orchester. Und einmal war er ja auch Teil einer Berlinale Jury. Und da ich da die Eröffnung moderiert habe und die Preisverleihung, habe ich doch einige Minuten mit ihm die Bühne geteilt. Hat mir schon gereicht, in seiner Nähe zu sein, weil ich den faszinierend finde als Künstler und auch als Menschen wahnsinnig interessant finde. Und ich habe ein Stück rausgesucht, das Bastian nicht kennt, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich ihn damit auch bekomme. Denn interessanterweise mag ich ja diesen, finde ich Spagat als sportliche Leistung super, aber auch als Künstler, also im künstlerischen Bereich, wenn man denn sagen will, dass Chaka Khan diesen Spagat schafft, den sie vielleicht gar nicht anstrebt, zwischen Jazz und Pop und da gemütlich hin und her zu titschen. Und kleine Empfehlung, Tiny Desk Concert, gibt's ein aktuelles von Chaka Khan, da kann man sich davon überzeugen, dass sie die Königin ist. Und Sakamoto macht das auch auf hervorragende Weise, der hat kein Problem mit Pop, der hat mit Madonna zusammengearbeitet, der hat mit David Sylvian aber auch zusammengearbeitet und hat ganz moderne Sachen gemacht, hat aber auch so ganz schlichte Piano-Alben aufgenommen, hat mit Orchester gespielt, hat Filmmusik gemacht, Merry Christmas Mr. Lawrence, der macht, hat auch gespielt, war schauspielerisch auch tätig dann und wann. Und ich bin noch nicht fertig mit der Trauer, dass er verstorben ist. Das ist, so traurig. Und ich hoffe, dieses Stück gefällt dir, Bastian.
Radio 1. Hörbar Brust.
Im Hintergrund die U2, nein, aber ein U-Bahn-Geräusch, wie ich vermute. Der Song heißt The City Never Sleeps von den Eurythmics, ist auf dem Soundtrack von 9,5 Wochen. Zu Gast sind heute Anke Engelke und Bastian Pastewka. Wir haben vorhin kurz über Chaka Khan gesprochen, die du mitgebracht hast. Falls Sie das versäumt haben sollten, weil Sie dieses Gespräch hier als Radiosendung hören, haben Sie die Möglichkeit, es als Podcast jederzeit nochmal nachzuhören, auch von Anfang an. Anke hat einen Song von Chaka Khan mitgebracht und es ist einfach irre schwer, sich da zu entscheiden, weil die so ein Oeuvre hat, wie man sagt. Das ist so breit, auch vorher schon mit Rufus, mit dieser Band und so weiter. Und diese Frau hat, ich habe die mal erlebt, 1995 in der Fabrik in Hamburg. Und da waren aber nur 25 Leute oder so. Das war furchtbar, da im Auditorium zu stehen. Und dann kam diese Queen auf die Bühne und war sichtlich enttäuscht und auch genervt. Und dann aber, als sie anfing und merkte, dass jede und jeder, der da stand, alles sie so liebte und sie so feierte und jeden Songtext mitsingen konnte, da hat sie alles gegeben und es fällt der so leicht irgendwie so durch die ganzen die Oktaven hoch und runter.
Ja, und, Wahnsinn. Und deswegen ist das Tiny Desk Concert, das so aktuell ist, gerade so interessant, weil du diese Leichtigkeit, diese unmöglichen Töne, diese nicht bekommbaren Töne doch zu treffen und zu intonieren wie eine Eins, ja, da ist ja nichts Schräges dabei und alles Schräge ist Absicht. Das kann man nicht fassen, mit welcher Leichtigkeit diese kleine Person da steht, in diesem kleinen Raum. Und auch da, man sieht das Publikum nicht, aber die sind auch alle textsicher, wissen alles, können das alles mitsingen, obwohl sie ja so frei auch singen zwischendurch. Ich habe sie mehrfach auch live erlebt, mehrfach. Ich habe sie auch mal interviewen dürfen in einer Jugendsendung, aber da stand ich komplett neben mir, weil ich mein Fantum nicht ausschalten konnte. Und sie hat ja auch in Deutschland gelebt, sie hatte einen deutschen Boyfriend, also die Verbindung ist da. Aber noch wichtiger war, ich war mehrfach mit meiner Schwester damals, als ich noch mehr flog, in New York, just immer an meinem Geburtstag. Ich habe Ende Dezember Geburtstag. Und das waren 3-4 Tage, innerhalb derer sie im Blue Note auch auftrat, mit den Yellow Jackets. Und deshalb, da habe ich mir jedes Mal ein Ticket gegönnt. Und das war für sie auch weniger schön. Also wie damals in Hamburg, du mit den 25 Leutchen. Da wird ja in solchen Clubs in den USA wird gegessen, während die Künstler da auf der Bühne stehen und ernst machen. Und manchmal sogar 2 Vorstellungen am Abend. Und dann gibt es noch um Mitternacht oder so noch noch ein Konzert. Das wirkte alles so würdelos. Und doch, wie du sagtest, sie spürt den Raum und dann ist sie angeknipst.
Vielleicht waren es auch 40, aber nein, ich will damit nur sagen, es war sehr, sehr wenig dafür, dass dass sie einfach so eine Künstlerin von diesem Format ist und die ist jetzt irgendwie 70, glaube ich. Und ich würde mir wünschen, dass sie noch ganz viel macht.
Ja.
Aber alles, was ihr erzählt, ist ja einfach mal eine Granate, dass sie dann sagt, ich spiele das dann vor den 25 bis 40 Leuten. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie groß der Saal war, ob das sowieso jetzt nur so ein kleineres Konzert war oder ob da eigentlich 150 oder so erwartet worden wären. Ich glaube, das passt dann zu so einer Künstlerpersönlichkeit, dass sie sagt, ich spiele das jetzt. Und zwar, ich kann die Leute da draußen nicht enttäuschen und das kriegen wir schon mental voll.
Naja, aber Basti ist ja mit seiner Comedy-Truppe aufgetreten und da waren anfangs, vielleicht auch bis zum Ende, das weiß ich gar nicht, spricht da nicht offen drüber, 10 Leute im Saal und 3 davon waren seine Mutter.
Genau so war's. Aber ich hatte natürlich auch nicht den Namen wie Chaka Khan. Ne?
Sondern?
Also diese Leute, die da gekommen waren. Ne?
Sondern ihr hieß?
Ich nannte mich damals noch Hausmeister Leopold. Nein, ich hatte eine Comedy-Gruppe, die nannten wir Comedy Crocodiles. Wow, wir wollten unbedingt den Begriff Comedy im Titel haben.
War das mit Bernhard Hoecker?
Richtig, mit Bernhard Hoecker zusammen. Ne? Und noch 2 anderen fröhlichen Kollegen aus meiner Heimatstadt Bonn. Und es kam einfach niemand. Wir haben sogar irgendwann den Chaka Khan-Rekord getoppt und haben vor gar keinen Leuten gespielt. Also es war wirklich
überhaupt... War eine Generalprobe, eine geile.
Genau, wir haben gesagt, wir spielen übermorgen wieder in Mainz. Lass uns auch jetzt hier in Mülheim an der Ruhr einfach mal die Show durchspielen, weil wir üben es einfach mal. Und der Veranstalter sagt, das finde ich gut von euch. Und haben wir gefragt, aber warum ist denn keiner gekommen? Das könnte damit zusammenhängen, dass ich die Plakate nicht aufgehangen habe, die ihr mir vor 3 Wochen geschickt habt. Ne? Das war auch eine schöne Idee.
Was nicht so schön ist, ist, dass wir jetzt ja die ganze Zeit über Chaka Khan gesprochen haben und gar nicht über die Eurythmics. Denn da wollte ich eigentlich drauf hinaus, dass es gibt so, nein, wir müssen es auch gar nicht über die Eurythmics, sondern
Annie Lennox
und Dave Stewart. Und die Vorstellung, dass ich jetzt 14 bin oder meinetwegen 24 oder so und jetzt erst möglicherweise darauf komme, aus diesem Schatz der Vergangenheit so musikalisch zu schöpfen, was ja jetzt einfacher ist. Ich bin kein Fan von Spotify, muss ich dazu sagen, aber du kannst aus diesem Ozean der Alben fischen, du kannst sie dir alle jederzeit runterladen und die Eurythmics gehören für mich auch zu den Künstlerinnen und Künstlern, wo ich jedes Album rausziehe und von vorne bis hinten hören kann einfach, wo ich das Gefühl habe, jeder Song ist wie so ein alter Bekannter, den ich mag, ein bisschen schüchterner oder ein bisschen temperamentvoller, aber gut. Und schon kommt die nächste Musik und zwar von Blossom Dearie.
Natürlich, unsere Blossom, die verbindet uns.
Hier. Mitgebracht von Bastian. Für welchen Song hat er sich entschieden? Was denkst du, Anke?
Also, er schickt mir regelmäßig dann hier, I Blossom for a Day. Und dann schickt er mir einfach einen Link.
Der ist schon ganz gut.
Ich glaube, den habe ich dir noch nicht geschickt, deshalb kannst du wahrscheinlich nicht drauf kommen.
Dann weiß ich es nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Our Day will come. Ach so. Also ich hab mir mal angemaßt, auch einen Blossom Dearie Song zu singen vor Menschen mit einem Orchester. Gott sei Dank war Martin da, Martin Fratz, mein Kumpel aus Düsseldorf, ein ganz toller Dirigent und die Düsseldorfer Symphoniker und das Ganze in der Tonhalle und wir haben Dub-Dub-Di-Dub zusammengesungen. Das ist ja ein bisschen Duett hinten raus und da hat Martin Gott sei Dank mitgeholfen. Das ist aber da, dass es ein bisschen humoresk ist, habe ich mich das getraut. Es ist kurz und bevor ich realisiert habe, wie peinlich das ist, dass ich mich hier jetzt gerade so ein bisschen Jazz-Sängerin-artig gebe, war der Song auch schon vorbei. Aber ansonsten ist Blossom Dearie für uns beide wahnsinnig wichtig. Wir lieben sie beide.
Radio 1, die Hörbarust, können Sie auch als Podcast hören. Vielleicht tun Sie das ja auch gerade. Ich kann es von hier aus nicht erkennen. Aber falls das für Sie neu ist, Sie können sich zahllose Gespräche anhören über die ARD Audiothek, über die Radio 1 Homepage, über YouTube. Zum Beispiel mit Dirk von Lozo, Judith Holofernes, Charlie Hübner, Karin Mioska. Wir haben gerade mal wieder wiederholt, deswegen ist sie jetzt auch für Sie zugänglich wieder. Denn wenn die Sendungen zu lange zurückliegen, dann können Sie sie möglicherweise nicht mehr streamen. Santa Berger, bitte anhören. Tolle Sendung, tolles Gespräch war das. Guido Maria Kretschmer, Martin Wuttke, Merit Becker und viele interessante Menschen mehr. Heute sind hier im Studio zu Gast Anke Engelke und Bastian Pastewka. Den letzten Begriff musst du ziehen.
Muss ich wieder ziehen? Ja, sehr gerne. Hier ist ein
Unsere Themen fliegen uns heute zu wie kleine Schmetterlinge. Wir wissen vorher nicht, was passiert.
Und dieser Zettel ist, glaube ich, wahrscheinlich das Wort mit den wenigsten Buchstaben. Mut ist ja hier. Okay.
Wir können auch, wenn euch ein Begriff nicht passt oder der ihr keine Idee dazu habt, nehmen wir gleich den nächsten.
Natürlich nehmen wir Mut. Mut ist, glaube ich, ein Stichwort zwischen uns beiden.
Ziehen wir uns
total
an.
Was wir sehr, sehr oft, zumindest so als Startschuss manchmal nehmen und sagen, okay, was machen wir als nächstes? Und wir versuchen einen gewissen Mut in die Sache hineinzubringen, weil wir sagen, das, was wir machen, muss auch einen gewissen Mut erfordern, nicht nur von uns selbst, sondern möglicherweise auch einmal von dem antizipierenden Publikum, zu sagen, okay, da gehen wir jetzt mal irgendwo hin, wo dieses komische Engelke-Pastewka-Duo vielleicht vorher nicht unbedingt war. Das macht es, soll aber nicht heißen, dass das die Sache veredelt oder deshalb ungewöhnlicher oder gar spannender ist, um hier so einen Köder auszuwerfen, sondern für uns ist das wichtig, dass wir irgendwie einen Leitfaden haben und sagen, okay, wir müssen auf irgendein Ziel hinaus, nicht nur um unsere Geschichte zu Ende zu fummeln, das ist sowieso im Preis mit drin, sondern um für uns eine Ebene zu finden, auf der wir sozusagen die Puppen versuchen tanzen zu lassen.
Nein, verstehe ich. Und das ist, das habt ihr mit Perfekt verpasst. Habt ihr das gemacht? Also ihr habt das Versprechen eingelöst. Wir haben ja kurz vorher, als wir den Kaffee schon getrunken haben, habe ich das schon mal gesagt, ich wiederhole mich jetzt. Aber ihr habt dieses Versprechen eingelöst, dass die Menschen von euch erwarten. Also das gehört dazu, ne? So, das ist ja auch das, was du relativ leicht nimmst, wo du, Anke, schon hin und wieder mal dir vielleicht wünschst, dass das Komische, das Lustige einfach mal abgezogen wird und du als Schauspielerin wahrgenommen wirst. Da können wir auch gleich nochmal, also so, das meine ich so zwischen den Zeilen ein bisschen gelesen haben. Du sagst es auch manchmal. Ne? Es geht jetzt nicht darum, dass du die lustigste Frau Deutschlands bist, sondern du bist eine Schauspielerin und du bist eben im Comedy-Fach sehr, sehr gut. Aber du kannst auch andere Sachen sehr, sehr gut. Und da möchte ich jetzt gar nicht noch warten, um darauf zu verweisen, sondern das jetzt an dieser Stelle tun. Mich hat es umgehauen. Es ist so ein bisschen an mir vorbeigerauscht. Mutter. Oh. Ja, ich hatte, das poppte irgendwie so vor ein paar Wochen. Ich habe das so 2-3 Mal wahrgenommen. Hast du das geguckt mit Anke Engelke Mutter? Habe ich immer so gedacht, nee, das mache ich mal, wenn ich Zeit habe. So. Ich konnte mir da gar nichts drunter vorstellen. Ich habe gedacht, das ist irgendwie.
Ich habe es auch nicht erzählt. Wir haben da nicht drüber gesprochen. Ich habe also, ich weiß, dass ich das mehr auch hätte kommunizieren müssen. Ne?
Und dann ist Folgendes passiert. Ich war vor ein paar Tagen mit einer Freundin essen und sagte, ich muss gleich noch ein bisschen, ich setze mich da nochmal hin, ich muss noch was angucken. Aha, dann sprachen wir darüber, dass ihr beide kommt und ich mich dann noch vorbereiten wollte. Und dann sagt sie, ja, mich hat das ein bisschen verstört. Ich war immer totaler Fan, aber Anke hat sich da jetzt interviewen lassen und das war ganz komisch. Das heißt, Mutter, das musst du dir mal angucken, das läuft in der ARD Mediathek. Ja, dann geht das gleich los, dass sie so sagt, ja, sie sei frigide gewesen und das gehört gleich. Und dann habe ich gesagt, Anke Engelke, also weiß ich jetzt nicht. Ich habe es jetzt nicht gesehen, ich kann mir das so schwer vorstellen, aber Anke war irgendwie immer ein Mensch, der sehr, sehr vorsichtig war, sehr, sehr, sehr vorsichtig mit ihrem Privatleben. Ich kann mir das gar nicht erklären. Sie so, doch, wirklich. Es geht gleich so los und dann erzählt sie, wie die Kinder gezeugt wurden. Und dann habe ich gedacht, das ist ja abgefahren. Das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen, weil ich mir das gar nicht so. Dann hat sie gesagt, ich konnte das dann auch nach 10 Minuten, ich musste das dann auch ausmachen, weil ich konnte dann auch nicht weitergucken. So, das war so der Stand. Ich will damit nur sagen,
ist
auch.
Toll. Das ist das größte Kompliment letztlich.
Ne, das total, einerseits. Andererseits ist es natürlich auch also ein Kompliment an dein Handwerk oder an die Art, wie du es umsetzt. Okay. Andererseits ist es natürlich dann auch gefährlich, darauf zu setzen, dass sich jedem das Konzept erschließt. Denn es ist so, dass du, möchtest du es in deinen Worten erklären?
Die Regisseurin, und wir sind Gott sei Dank jetzt auch befreundet, weil wir uns natürlich über dieses Projekt sehr angenähert haben aneinander, Caroline Schmitz aus Köln, die dokumentarisch arbeitet, hat vor vielen Jahren Frauen interviewt und die ist ganz profan über Zeitungsannoncen an diese Frauen gekommen. Die hat gesagt, hallo, sind Sie Mutter, möchten Sie darüber reden, melden Sie sich bei mir. Und dann hat sie Interviews aufgenommen, hat diese Frauen befragt, beziehungsweise hat sie reden lassen über das Muttersein. Und das heißt, es waren alles Freiwillige. Sie hat die nicht, das ist ja kein Casting in dem Sinne, ne, dass sie sagt, aber sie müssen diese und diese Voraussetzungen mitbringen. Es ging nur darum, Mutter zu sein. Sprechen Sie drüber. Ohne Wertung. Finden Sie es gut, finden Sie es schlecht? Nix. Und sie hat daraus ein Drehbuch gemacht, hat die O-Töne zusammengeschnitten und wollte das filmisch umsetzen mit einer Figur, mit einer Frau, die all diese Texte spricht, allerdings nicht mit ihrer eigenen Stimme, sondern die Originaltöne. Ich habe also über viele Wochen hinweg diese Interviews auswendig gelernt und habe Versprecher, Atmer, Pausen, Rhythmus und so weiter dieser Interviews auswendig gelernt, habe mir diese Texte reingehämmert. Und als wir angefangen haben zu drehen, ich spiele eigentlich eine Frau ohne Persönlichkeit.
Unglaublich.
Man sieht den Alltag einer Frau und immer wieder spreche ich und spreche dann und wann sogar in die Kamera. Man sieht mich zu Hause in der Autowaschanlage, bei der Arbeit, auf einer Bühne und ich spreche derweil die Texte. Und um das technisch zu erklären, die wurden am Set von der Boombox abgespielt. Ich habe sie aber laut mitgesprochen. Ich hatte das erste und letzte Mal in meinem Leben war ich nicht verkabelt. Das war ganz toll. Ich konnte auf Klo gehen, ohne Angst zu haben, dass der Sender mir ins Wasser plumpst in den Drehpausen. Und dann habe ich laut mitgesprochen und anschließend, wenn der Take im Kasten war, im sogenannten, wurde dann noch die Atmosphäre aufgenommen, die sogenannte Atmo. Und mein Ton wurde dann später in der Mischung natürlich rausgetan. Was ich gesagt hatte, braucht man nicht mehr. Mehr, weil man ja die O-Töne der interviewten 7 Frauen hatte.
Also es ist extrem, extrem beeindruckend gewesen. Das ganze Paket, wie es umgesetzt wurde, was gesagt wurde, aber wirklich, 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 wie du es gemacht hast. Also eine Lippensynchronisation, im Grunde andersrum. Also im Grunde bist du diejenige, die du verkörperst diese Sprachen, diese Gedanken. Und das ist wirklich extrem.
Ich gebe denen einen Körper, weißt du, denn die wollten nicht vor eine Kamera.
Genau.
Und die stehen im Abspann, die Originalmütter, aber die wollten nicht vor eine Kamera und deswegen hat
wirklich beeindruckend. Mich,
ich danke dir sehr, weil der Film mir so viel bedeutet und weil ich so viel frei geschaufelt habe, auch meine Agentin mir da so viel Platz gemacht hat in meinem Alltag, dass ich das lernen konnte. Es war so, 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 so anstrengend. Ich habe Gott sei Dank einen sehr guten Freund, Bastian. Und der hat mir so einen kleinen Apparillo gegeben und du weißt, dass ich ja nicht so gut bin mit Apparaten. Der hat mir so einen kleinen Apparillo gegeben und da konnte ich dann all diese Töne drauf spielen und die per Kopfhörer hören, wenn ich morgens laufen gegangen bin. Ich habe vormittags 4 Stunden nur die Töne gehört und nachmittags 4 Stunden das Drehbuch gelesen und mitgesprochen. Und das habe ich über 3 Monate mit Unterbrechung gemacht, weil ich auch noch andere Sachen gedreht habe. Aber die haben mir das alles freigeräumt. Das war das Anstrengendste, was ich jemals gemacht habe.
Das glaube ich.
Und ich weiß auch gar nicht, wie ich das geschafft habe, ehrlich gesagt.
Ich.
Und guck mal, deine Freundin, was ziehen wir da jetzt raus? Wie schön Film ist, weil Film Illusionen schafft und Illusionen kaputt macht. Was machen Filme mit uns? Ist das nicht herrlich? Und ich nehme mir das nicht übel, dass sie denkt, boah, die Anke enttäuscht mich, da erzählt die da so komischen Quatsch. Ich nehme mir das nicht übel. Ich finde es einfach nur faszinierend, wie sie reagiert hat darauf. Hast du sie aufgeklärt? Hat sie es dann nochmal komplett gesehen?
Ich habe es mir daraufhin angesehen und habe, weil ich deine Stimme, aber deine Stimme ist mir vertraut. Deswegen die Frau,
bei dir war es ganz schnell klar.
Ja, ich wusste es. Und habe dann mal kurz geguckt und mir das und habe dann erst die Erklärung für dieses Projekt gelesen und dann erschloss es sich mir sofort.
Es ist eine Zumutung, aber weißt du, Caroline Schmitz, die Regisseurin, die hat sich diesen Kopf nicht gemacht. Ach, das ist doch die Anke, die stigmatisiert ist, mit der man was verbindet, zu der alle eine Meinung haben oder viele, hat sie gar nicht. Du, die ist so in ihrer Dokumentarwelt drin, ist eine ganz tolle Frau, ich habe die wahnsinnig gern und finde ihre Arbeit toll, aber das hat sie nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich so Erwartungen wecke und deine Freundin ganz offenbar irritiert habe.
Sehr irritiert, aber sie war dann auch in dem Sinne beruhigt, weil sie kann weiter denken, das bist ja du, und kann sich diese Dokumentation angucken und muss es nicht falsch übereinander schieben, sondern kann es jetzt richtig übereinander schieben.
Was für ein Kompliment, aber dass sie denkt, das sei ich gewesen, denn die Stimme allein der ersten Frau in der Badewanne,
ich weiß,
die ist so weit weg von
ja,
ihr,
ja,
dass sie denkt, dass ich dazu in der Lage bin.
Und einmal
beißt
du auch in die Banane, also später, sodass man dann spätestens dann schnallt, okay, das ist jetzt hier gerade, das bist ja nicht du. Mhm. Gut, also sie können sich Mutter in der ARD Mediathek anschauen und
danke, Bettina, das ist ein guter Hinweis, weil ich den fast, jetzt bin ich auch so weit, dass ich mir den selber angucken könnte.
Hast du noch nicht?
Im Kino wohl, aber dann sinke ich immer so rein. Also es ist besser, sowas zu sehen, als die eigene Stimme zu hören.
Okay,
ja?
Verstehe.
Das ist ein anderer Next Level. Jetzt könnte ich ihn mir im Fernsehen auch alleine angucken, ohne mir doof vorzukommen.
Steely Dan hast du mitgebracht?
Ja!
Peg.
Ja, Peg, weil da Michael McDonald im Hintergrund singt.
Oh, und Bastian freut sich.
Ja, das ist ein super Song.
Ich liebe Michael McDonald.
Natürlich bester.
Ja. Radio 1, hörbar Rust mit Anke Engelke und Bastian Pastewka und den fliegenden Themen.
Soll ich wieder was ziehen? Okay, komm.
Okay.
Sieht aus, als hättest du den Song gezogen oder so.
Nee.
Was steht da drauf?
Also da kann ich gar nichts mit anfangen.
Das nehmen wir.
Wenn das, jetzt irgendwie einen Bezug hat zu mir, dann ist es wirklich peinlich. Ja. Ruhe im Karton.
Da kannst du nichts mit anfangen.
Null.
Du war Ruhe im Karton, also als Begriff, kennst du das gar nicht?
Na klar kenne ich den als Begriff, aber hat der was mit uns zu tun?
Nee, im Sinne von, ich glaube, vielleicht habe ich es auch falsch anmoderiert, in dem Sinne, dass es was mit euch zu tun haben soll, sondern dass ihr als Personen darauf antworten sollt. Kommt ihr, Ruhe im Karton ist gleichbedeutend mit Stille im Kopf mal. So war es gemeint.
Oh, ja, aber da ist ja ganz viel.
Was hast du denn gedacht, was Ruhe im Karton sein könnte?
Nee, ich habe wirklich die Aufgabenstellung missverstanden. Ich dachte, das sei ein Zitat von uns oder dass wir uns explizit zu diesem Begriff mal geäußert hätten, öffentlich, und Mist erzählt hätten. Nein. Nee, Ruhe im Karton. Ich sag dir was. Also wir haben unsere Zeit miteinander. Das kann man auch alles nachvollziehen. Das ist für viele Menschen vielleicht gleichbedeutend mit, da wird immer gelacht, da ist immer Rummelbummel-Spaß. Haben wir wirklich ganz viel. Aber dann und wann haben wir so wahnsinnig ernsthafte Gespräche, dass wir dann hinterher einander auch immer sagen, und wenn die Stunden lang gingen, zuletzt 6 Stunden, 6,5 Stunden am Stück gelabert, dann hinterher sagen, ist alles okay? Ja. Und bei dir alles okay? Ja.
Absolut.
So, und
Reset, so eine Reset-Funktion,
und
überhaupt nicht. Und wenn einer mal sagt, ist gerade nicht okay, gibt's das auch. Aber wir wissen, okay, der Gleichklang bleibt. Am nächsten Tag ist wieder alles gut. Ne?
Ja.
Man hat ja auch selber Zeit, sowas zu verarbeiten. Ja.
Und dann ist auch mal Ruhe im Karton. Wir können auch super schweigen miteinander.
Das können wir hervorragend.
Wir können das auch gut hinter einer Bühne. Wir haben dann unterschiedliche Temperaturen durchaus. Bastian wird dann manchmal so ein bisschen hippelig.
Das stimmt.
Ich glaube, du würdest es auch selber Nervosität nennen, was ich mir nicht vorstellen kann, aber das hast du manchmal. Also bei LOL zum Beispiel, das sind so Situationen, da bin ich froh, dass wir einander haben, weil ich ihn gut einschätzen kann, er mich. Ich drehe dann eher hoch, ja, und bespaße noch jemanden oder beleidige jemanden oder so lustig. Er braucht da, nee, bitte jetzt nicht noch anquatschen und mit einer Anfrage kommen. Und da gleichen wir uns sehr gut aus. Ja. Und dann geht, LOL ist so ein gutes Beispiel, du hast nur 1,5 Minuten, dann geht der Vorhang auf und jetzt wird abgeliefert.
Auf den Punkt, ja, genau.
Also, und da gibt's kurz vorher auch einen Moment Ruhe im Karton. Und das ist, wie oft, beziehungsweise, das muss man feiern. Wie selten hat man Momente, die einzigartig sind im Leben. Alles ist eigentlich einzigartig. Aber wenn man die dann teilen kann mit jemandem und man merkt, oh, das ist ein spezieller Moment jetzt. Und gleich gehen wir da raus und machen Menschen Freude, in Klammern, sie dürfen es nicht zeigen. Aber wir, den ZuschauerInnen machen wir ja eine Freude. Das ist vielleicht mein Privileg.
Ja. Und Ruhe im Karton, im Einzelnen, im eigenen Kopf. Kannst du das, dass du nicht denkst beispielsweise? Kriegst du deinen Kopf so ruhig, dass du nicht denkst?
Ja. Es gibt viele Leute in meinem Umfeld, die immer nur aus Kraft ziehen. Ich will jetzt nicht auf den alten Spruch, in der Ruhe liegt die Kraft hinaus, aber bei mir ist es tatsächlich so. Also ich brauche wirklich absolute Stille. Oder ich muss irgendwie so eine vertraute Stimme mir über ein Hörbuch oder sowas abfahren, um wirklich ganz in die Stille und ganz in die Tiefe zu kommen. Und zwar nicht, weil ich danach was suche oder sowas oder weil das meditativ ist oder so etwas, sondern weil ich diese Stille brauche, um dann doch zu hören, dass in mir Gedanken sind. Nicht um die Gedanken wegzukriegen, sondern um die Ruhe zu kriegen und dann zu sagen, okay, jetzt kommt was. Da hast du plötzlich einen Gedanken, der überhaupt nichts mit irgendwelchem Alltag zu tun hat, mit irgendwas, was jetzt gleich um 17 Uhr stattfindet. Ach, du musst ja noch da und da hinfahren. Das kriege ich alles dann wieder hin, wenn der Wecker klingelt. Ja, aber wirklich hier mal ins Herz zu hören und zu sagen, sag mal, bist du da selber, müsstest du da mal? Oder auch zu gucken, was sagt dir der eigene Körper dann hin und wieder mal? Meist sagt er nichts, aber wenn er was sagt, dann ist es akut. Und das meine ich jetzt hier nicht zum Spaß. Ne? Manchmal ist es so, dass es gar nichts erbringt, aber manchmal spüre ich, okay, jetzt hast du einen klaren Eindruck und der bezieht sich auf dieses Ereignis oder auf diese Person und das ist dann etwas, was ich nur in absoluter Ruhe überhaupt erspüren kann.
Habt ihr das auch morgens manchmal, kurz bevor man so richtig wach wird? Da habe ich so eine Phase, in der mein Körper mir oder mein Kopf oder die beiden zusammen mir diesen Zustand gewähren, so dass ich das Gefühl habe, es ist so wie so eine frisch aufgeräumte Büroetage, wo alle Schreibtische abgewischt sind und wo ich jetzt genau gucken kann, in welcher Reihenfolge die Dinge am besten.
Nee. Ja, kann ich nachvollziehen, aber ich habe das ständig. Ich habe das ganz oft. Bastian ist auch so ein, der kann auch gerne mal um den See gehen. Ich kann das auch. Irgendwo langlatschen. Das ist ja das Schönste. Einfach irgendwo gehen, Ruhe genießen. Gerade das ist jetzt natürlich auch die Jahreszeit, ne? Und auf den See zu blicken oder auf ein Meer zu blicken, in einen Wald zu blicken, auf einer Wiese zu sein, wo nicht viele Menschen sind. Also das hilft schon sehr bei mir. Mhm. So ist es ja dann, ne? Morgens, da mag vielleicht ein Mensch noch da liegen und dann da im anderen Zimmer.
Wenn er morgens auch ein paar, dann noch liegt, dann ist irgendwas passiert.
Aber weißt du, was ich meine? Das klappt schon ganz gut, die Ruhe im Karton und im Kopf, die klappt natürlich ganz gut, wenn man allein ist.
Ihr habt ja sehr unterschiedliche Leben.
Ja, aber also, wir können, glaube ich, beide sehr gut alleine sein. Also wir sind nicht zusammen alleine, das jetzt nicht. Ne? Ja. Aber wir können alleine, also wenn wir wirklich allein sind, sind wir auch gerne allein.
Also ich bin ja Kino-, Theater-, Oper-, Museumsgängerin. Das mache ich anlesen. Alleine, das klingt jetzt ein bisschen assi, aber asozial, unsozial, dass ich da niemanden mitnehmen möchte, ne? Mache ich auch, aber am liebsten.
Nee, kann ich gut nachvollziehen.
Wir waren ein paar wenige Male zusammen im Kino und blöd gesagt, wir saßen zwar nebeneinander, aber wir saßen da alleine. Das ist dann kein Zusammen. Hey, guck mal, ne? Jetzt kommt der Schauspieler, willst du noch Popcorn? Komm, ich hole uns noch ein Eis, haha, und so Späße.
Der Genuss ist im
bei sich sein.
Ja, bei sich sein und das teilen. Mhm.
Welche Voraussetzungen müssen da sein, damit ihr gut schlaft?
Opa braucht die komplette Dunkelheit und der Turm darf nicht wackeln. Der war in Prag, haben wir Wichser gedreht, da gefiel ihm dann das Hotel nicht, da war er zu weit oben und da war ein bisschen stürmisch und dann wackelte das Gebäude.
Ja, natürlich will man nicht in einem wackelnden Turm einschlafen.
Natürlich nicht. Und vor allem nicht ganz oben, wo du auf die ganze Stadt gucken kannst. Wer bin ich denn? Das ist überhaupt nicht meine Höhe. Ich bin dann in den 5. Stock gegangen, in so ein Zimmer, was ein bisschen kleiner war als hier. Und habe da 2 Monate drin gewohnt und ich dachte, yo, das ist mein Laden. Ja, hier kenne ich mich aus. Hier kann ich mein Drehbuch hinlegen, hier ist mein Schlafanzug fertig. Ja. Mehr brauche ich doch nicht.
Ja. Dunkel und ruhig.
Ja, dunkel ist sogar inzwischen ausgeschlossen. Und wisst ihr, was ich echt gut kann? Es tut mir wirklich leid, ist schlafen. Meine Frau sagt, bist du bescheuert, du schläfst zu viel. Ne? Weil ich mittags auch nochmal denke, ach, Onkel Otto, könnte sich ja mal kurz so ablegen. Weißt du, wie man das so von alten Herren kennt und so. Ich schlafe wie ein Stein. Es ist wirklich eine Reizreaktionssache bei mir. Du legst mich irgendwo hin, du machst mir eine Decke hier bis zum Hals und schon bin ich weg. Also es ist wirklich so. Und deshalb, ich brauche zum Beispiel auch morgens, ich trinke hier in meinem Leben keinen Kaffee. Ich habe in meinem Leben keinen Kaffee getrunken. Einmal, 1995, habe ich einen Kaffee getrunken.
War ein Fehler.
Weil ich gerade in meine erste Wohnung gezogen bin und dachte, jetzt brauchst du eine Kaffeemaschine, falls mal jemand kommt. Oh, ich trinke mal einen Kaffee. Hat mir nicht geschmeckt, ich habe nie wieder Kaffee getrunken. So, ich brauche morgens überhaupt keine diese Wachnummer, sondern morgens geht's sofort los. Stimmung, Spaß, was kann ich tun?
Bei mir auch.
Sofort, geht sofort los. Ah ja, du hast eine Aufgabe, alles klar. Aber wie gesagt, der Mittag, ne, wenn du alles das erledigt hast, ne, dann werde ich ein bisschen muckelig, möchte ich sagen, nicht? Und dann nehme ich mir diese Ruhe, von der ich eben gesprochen habe, nicht zum Schlafen.
Wir verstecken uns ganz gerne, haben wir gemacht schon zweimal, auf so einem ganz tollen, nicht Hof, es hat sowas von einem Hof, aber es ist kein Hof, es ist mehr eine Hotelanlage oder so, am Starnberger See. Ja. Und da hatten wir auch die Tage ganz gut eingeteilt. Vormittags ein bisschen arbeiten, dann schwimmen wir mal ein bisschen auf dem See rum und üben ein paar Texte miteinander, während wir schwimmen, um bestmöglich vorbereitet zu sein, wenn es Ablenkung gibt von außen. Schwimmen und dabei Text absondern, das ist schon allerhand. Dann legen wir uns ein bisschen mal
Ist Bastian so, ich kann dich das nicht direkt fragen, das wäre mir unangenehm.
Na klar. Frag mich. Immer.
Ist Bastian so unkompliziert mit schlickigem Seeboden?
Das hat ein bisschen, hier, Mutti ist vorgelaufen auf einem schlickigen Seeboden. Das war, das ist Bastian und ich so, komm.
Es ist nicht der Ekel vor dem Seestern, in den ich reintreten könnte, aber da liegen halt unheimlich viele Steine. Also wer von euch jetzt mal ohne Quatsch, hier liegen ja auch ein paar Steine rum, wer würde da jetzt gerne drüber laufen?
Ich.
Ja, du bist ja auch mutig, wie es hier auf dem Zettel steht. Aber
die nächste Musik, liebe Freunde.
Das ist ein bisschen anstrengend, möchte ich sagen. Okay. Wenn ich noch kurz ergänzen könnte.
Nein, ja, bitte. Natürlich.
Bitte.
Bastian hat mitgebracht The Cars.
Oh mein Gott, nicht wirklich.
Ja, natürlich.
Ja, das verbindet uns sehr.
Das habe ich natürlich mitgebracht, weil dieser Song jetzt kommt und den kenne ich nur in Verbindung mit deiner Stimme, weil ich mir damals diesen Song irgendwie auf eine Kassette aufgenommen habe, weil Anke hat ihn bei SWF3, wo du ja lange gearbeitet hast, Vorläufer des heutigen SWR, hast du ja ewig moderiert und ich kenne genau, wie deine Ansage war. Und jetzt kommt The Cars mit einem lustigen Song, der mit einem Hallo anfängt und dann kommt Hello. Ja, und das ist genau,
das ist gut.
Das ist genau das und das verbindet uns.
Und der Song ist auch gut.
Ja.
Hello. Hello again. Hello. Hello again.
Anke Engelke und Bastian Pastewka sind heute hier und wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, es gibt eine neue, wie war denn das Wort? Nicht Romantic Comedy.
Du willst Rom-Com sagen?
Rom-Com, weiß ich auch nicht.
Ich habe eine neue lustige Jucksause.
Also, Jucksause? Tatsache ist, ihr zwei seid euer gegenseitiger Love Interest, eigentlich ohne es so richtig zu wissen.
Und der Meet-Cute-Moment ist auch...
Meet-Cute-Moment, sowas musste ich auch erstmal lernen, sowas gibt.
Ja, den haben wir selber, die haben die Figuren selber nicht mitgekriegt, dass es diesen Meet-Cute-Moment gab 2014.
Genau, also das Ganze geht los, damit spoilere ich glaube ich nicht zu viel, dass man das Gefühl hat, Bastian sieht aus wie Limahl von Kajagoogoo.
Vollkommen richtig.
Richtig.
Ja. Du hast so eine Perücke auf und mit dir deine Freunde, die alle Jochen heißen. Ich kann das gar nicht oft genug.
Das haben wir für dich gemacht.
Ja, aber das stand nicht im Abspann.
Nee, es stand nicht im Abspann.
Die drei Jochens sind nur für dich.
Deshalb sind wir zu dir gekommen, um sie hiermit zu sagen. Genau.
Okay, vielen Dank dafür. Ihr seid alte Freunde und ihr spielt zusammen in einer Band. Du bist da der Keyboarder. Du warst auch früher Keyboarder, ne?
Ja, das ist autobiografisch tatsächlich. Das ist das Einzige, was an dieser Ralf-Figur, die ich da spiele, autobiografisch ist. Ja, genau, dass ich früher in einer Rockband Keyboarder war und nicht gebraucht wurde, kein Scherz.
Und dass du Kumpels hattest, die denselben Namen hatten?
Ja.
Mhm. Wirklich? Drei?
Ja.
Thorsten?
Ja, ungefähr.
Wirklich? Sowas. Fast. Thorsten. Thomas, Christian.
Zwei Thomas, ein Thorsten.
Das war so die Zeit, ne? Mhm. So, ihr sitzt Rücken an Rücken und habt diese erste Begegnung miteinander, ohne es zu wissen. Und dann fragt man sich natürlich, 8 Episoden lang, werdet ihr euch finden? Und ich finde, es ist gut gelungen, das ist sowas wie wie so ein Tinnitus im angenehmen Sinne. Das heißt, das ist so dieser Ton, der die ganze Erzählung trägt. Aber darüber hinaus, darüber und darunter, in der Ober- und Unterstadt sozusagen, passieren ganz viele schöne Sachen und eben auch diese Momente, in denen ihr, wie soll ich es denn nennen, den Mut habt, vielleicht nicht als diese Personen dort zu agieren, die Leute sowieso feiern, wo ihr wisst, das ist euer Potpourri, ihr ballert die ganzen Pointen ab, sondern ihr seid ernstzunehmende Figuren. Ernstzunehmend ist so ein doofes Wort, ne? Wie kann man es besser formulieren?
Ernstzunehmend, vollkommen richtig. Also auch die zweidimensionalen komödiantischen Figuren, die wir mitunter gespielt haben, denen haben wir auch eine Art von Historie gegeben.
Ja, das stimmt.
Ne?
Und auch
also,
eine Art von Ernsthaftigkeit.
Genau,
ja,
das
eigentlich
soll gar keine Gegenrede sein, sondern tatsächlich, es ging nicht anders. Ja. Also als wir wussten, wir haben den Raum von 8 Folgen, 30 Minuten und wir haben diese Idee einer sozusagen auf links gekämmten Rom-Com, ne? Da war klar, okay, das müssen Figuren sein, die tatsächlich eine Seele haben, die einen Weg haben, aber trotzdem ist es innerhalb einer romantischen Komödie ja nicht verboten, Slapstick-Momente drin zu haben. Ja. Aber es ist entscheidend, dass die Figuren glaubhaft bleiben, weil sie wirklich in Not geraten. Diese Not braucht man, um einerseits die Not zu zeigen, aber auch wieder Komik daraus zu ziehen.
Und das Tolle an einem Writers Room, in dem wir ja dann saßen über Wochen, ist, dass immer wieder einer oder eine sagt, kenne ich übrigens, eine Bekannte von mir hat. Mhm. Und zack, genau. Ist das so ein Realitätsabgleich. Und es ist nicht, und man läuft nicht Gefahr, grotesk zu sein. Also ich kenne das von Lady Kracher, dass ich echte Frauen abgebildet habe in diesen schwarz-weißen, kurzen Sketch, kann man nicht sagen. Kurzclips, ja, danke. Da gab es überall Vorlagen. Dies haben wir dann nur ein bisschen höher gejatzt und ein bisschen absurder dann per Text natürlich wirken lassen. Aber in Perfekt verpasst haben wir gesammelt. Und es ist schön, wenn man mit mehreren Leuten zusammensitzt und man hat den Eindruck, jeder und jede kann sich hier irgendwo wiederfinden.
So geht Alltag.
Genau, diese zwei Personen, die von denen man hofft, dass sie sich finden und treffen, weil einem früh klar wird, ihr passt super zueinander. Mir ging es, also als ich das angeschaut habe, war mein Lieblingsmotiv an dieser Serie gar nicht unbedingt, kriegen die sich und wird das jetzt eine Liebesgeschichte, die ich noch mitverfolgen kann oder nicht, sondern für mich war das Schönste daran, dass mir wieder klar wurde und es mir auch in vielen Situationen gezeigt wurde, was alles passieren kann, was aber auch alles nicht passieren kann. Also genau. Wir wissen natürlich in unserem Leben immer nur, ich bin zur Potsdamer Straße gefahren, habe den Brief dort eingeworfen und bin dann weiter und hätte fast mit dem Fahrrad diese eine Frau umgefahren. Würde man es jetzt aus einer anderen Perspektive betrachten, bin ich zur Potsdamer Straße gefahren, wäre aber fast von dem Laster vorher schon erwischt worden.
So ist es.
Was nicht passiert ist. Ich bin die Straße lang gegangen, kurz vorm Briefkasten oder kurz nachdem ich den Briefkasten passiert habe, fiel hinter mir ein Blumentopf runter, der mich nicht getroffen hat. Also all die Sachen, die einem auch nicht passieren, die Begegnungen, die man nicht hat, weil man in dem Moment seinen Schuh zubindet und runterguckt und jemand an einem vorbeigeht. Mhm. Also die Gespräche, die man nicht führt, weil man sich nicht trifft und ganz oben oder wie auch immer, also für den Moment liebe ich es, so eine Vorstellung davon zu haben, dass das alles recorded ist und nach unserem Ableben kommen wir nach oben und kriegen so ein Begegnungsprotokoll.
Das wäre toll.
Das wäre so unglaublich, ne?
Ja. Da kommt einer und hängt dir in Orden und sagt, Gott. Du hast tatsächlich die richtigen Chancen immer zur richtigen Zeit ergriffen. Sehr, sehr gut, du kriegst 10 Punkte oder sowas.
Ja,
ne?
Da guck mal hier, oder guck mal
da. Oder wollen wir hier mal da und da lang gehen? Es gibt ja jetzt KI, wir können das alles gerne mal durchspielen.
Ja,
so.
Und das suggerieren uns ja die vielen Romcoms, ich sag jetzt mal mit Hugh Grant oder Drew Barrymore oder so etwas, wo sozusagen das perfekte Zusammenkommen immer zelebriert wird, ne? Also die lernen sich zufällig hops auf der Straße kennen oder über einen Hund, der über Kreuz geht oder sowas alles. Und dann haben die ein erstes Date und dann gibt es so eine Kennenlerngeschichte und dann gibt es irgendein kleines Problem, weil sie hat noch einen Ex oder sowas alles. Und dann kommt es zu kleinen, verrückten Verwicklungen. Am Schluss wird geheiratet und alle sind fröhlich. Ach, wie schön, dass das so ist. Und das haben wir versucht, genau andersrum zu erzählen, zu sagen, was wäre eigentlich mit einem Paar, was perfekt zueinander passt, aber was sich niemals kennenlernt. Und es gibt Phasen in
vielleicht
der
Serie, niemals.
Es gibt Phasen in der Serie, wo es besser ist, wenn die sich jetzt nicht über den Weg laufen. Auch das haben wir versucht, so hin und her zu deklinieren. Das ist das Wimmelbild an dieser Geschichte.
Also Perfekt verpasst seit dem 15. August auf Amazon Prime Video. 8 Episoden. Ja. Kann man alle hintereinander wegballern.
In 4 Stunden hat man es geschafft. Wofür 4 Jahre gebraucht haben in der Vorbereitung, ist in 4 Stunden von Ihnen gerne geguckt.
Der nächste Zettel bitte.
Nee, Ruhe im Karton war ich.
Ja.
Ach so, dann musst du jetzt.
Basti ist dran.
Ja, ich zieh mal einen von unten, falls hier
ich sag euch, was ich eben gezogen habe und nicht lesen wollte, denn du hattest das Befindlichkeit, das hatten wir ja irgendwie schon gestrichen.
Aberglaube. Oh ja.
Bist du abergläubisch?
Ich glaube, nein.
Gläubig? Abergläubisch?
Okay. Würden wir sagen.
SDH? Nee. Ich eigentlich auch nicht.
Das eigentlich finde ich lustig daran. Kann ich mir schon vorstellen, dass ihr es nicht seid?
Ja.
Aber manchmal ist man es so geliehen. Also sprich, dass einem Leute sagen, wie du stellst deine Tasche auf den Boden.
Ach so.
Das bringt aber Unglück, oder? Und du denkst so, ich bin nicht abergläubisch, aber ich mache das jetzt nicht mehr. Oder wenn man, schwarze Katze von links unter einer Leiter durchgehen, was weiß ich. Es gibt ja bestimmte Dinge. Man soll auch keine Schuhe auf den Tisch stellen beispielsweise. Hm. Habt ihr von solchen Sachen gehört oder seid ihr wirklich komplett frei davon?
Wir arbeiten ja auch in der Branche, in der zum Beispiel gilt, nach toi 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 nicht Danke zu sagen.
So, stimmt. Genau.
Und nicht hinter der Bühne in Theatern nicht wegen Lampen, die früher mit Gas betrieben wurden, nicht zu husten oder nicht irgendwas zu machen und so.
Okay.
und über die Schulter zu spucken und so weiter. Das hat man alles schon mal gehört, aber ich wende das alles nicht an. Ich nehme das.
Das sind so Rituale auch eher.
Ich habe da ein Ritual, was tatsächlich mit dem Themenfeld zusammenhängt. Ich werde freundlicherweise öfter mal eingeladen in Comedy-Vorstellungen, wo irgendwelche fröhlichen Kolleginnen oder Kollegen von uns ihr Solo spielen. Und man geht zum Beispiel in Berlin in den Quatsch-Comedy-Club oder sowas. Und dann heißt es immer, komm, davor treffen wir uns um 19 Uhr noch mit dem Künstler, der Künstlerin, die gleich auftritt, noch irgendwie unten an der Bar, heben kurz ein, dann gehen wir ins Publikum und er, sie geht dann auf die Bühne. Ja. Da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Ich möchte den Menschen zum ersten Mal an diesem Tag sehen, wenn der auf die Bühne geht.
Ach komm.
Und zwar, weil sich das nicht gehört. Das gehört sich nicht, auch unter Kolleginnen und Kollegen gehört sich das meiner Ansicht nach nicht. Ich pfeife auf der Bühne, ich spucke über die Schulter, sage toi 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 und dann von mir aus danke, das ist okay. Aber ich lehne es ab, den Künstler, der mir gleich da was zeigt, vorher zu sehen und schon so eine Art Vorurteil oder so etwas zu fällen. Ach, oder auch dem irgendwie was zu wünschen oder
auch wenn
so
es
etwas.
Ein Kumpel ist.
Speziell, wenn es ein Kumpel ist, mache ich das nicht. Wenn es mein bester Freund auf der Bühne Bernhard Hoecker oder so ist, ich würde es nicht machen. Und der Bernhard wäre der Erste, der sagt, bist du eigentlich bescheuert? Mhm. Weil Bernhard ist bis 8:05, also wenn der Vorhang aufgeht, freut er sich, dass Leute kommen und isst mit denen noch Chips oder eine halbe Pizza oder sowas und dann geht er auf die Bühne.
Ach komm. Ja?
Und ich denke immer, bist du wahnsinnig, ich muss so eine Stunde vorher in tiefe Kontemplation oder so etwas gehen.
Okay.
Wir müssen jetzt auf den letzten Metern ganz schnell.
Zurecht, zu Recht.
Was haben wir da jetzt
gesagt? Er sagte gerade, das gehört sich nicht. Das hat was Anstand. Mit Anstand zu tun, weil wir beide auf Anstand achten dann und wann.
Also was ist denn Anstand?
Ja, genau. Ich finde, das ist so ein Vasenwort. Da kann alles rein, aber es kann auch ganz viel rausgenommen werden. Ich glaube, Anstand ist irgendwie so, das ist für mich so kurz vor Leitkultur oder sowas. Mhm. Also alles so eine Bastelnummer, die ich nicht brauche.
Weil du das Wort nicht magst?
Weil das Wort sofort aus so einem Magisterlehrbuch oder sowas kommt. Das gehört für mich in eine andere Zeit. Mhm. Natürlich ist es vollkommen richtig, dass wir das, was wir allgemein als Anstand annehmen, auch leben. Aber jeder von uns ist auch mal unanständig, ne? Und gehört das nicht zum Anstand dazu,
aber
möglicherweise?
Du hast gerade was formuliert und hast ja gesagt, ich finde, das gehört sich nicht. Mhm. Also da bist du auch streng, dann und wann.
Ja, aber das ist ja mein persönlicher Spleen, zu sagen, das mache ich nicht. Mhm. Aber ob das für alle gilt, weil viele andere würden ja sagen, ich finde, es ist anständig, vorher in ein Theater zu gehen und den Leuten über die Schulter zu spucken, ne? Mhm. Oder sowas. Kann ja sein.
Ja.
Mein Anstand ist das nicht.
Ja.
Und ich glaube, dass der Anstand natürlich das eine ist, aber Fairness, glaube ich, ist viel wichtiger als
Fairness
Anstand.
Fairness ist super, aber
viel
die müssen
wichtiger
sich
als Anstand, weil Anstand, das ist so ein Alibi-Wort, so wie eine Beichte zu geben, weil dann sind dir deine Sünden vergeben oder so. Mhm.
Ich glaube, wenn man das zu sich anständig verhalten runterschnupselt, dann ist es etwas geländegängiger, ne? Dass man einfach sagt, ich finde, er hätte sich da anständig verhalten müssen und das Geld zurückgeben müssen. Also das finde ich jetzt nicht. Ich finde nicht, dass das aus einem anderen, aus einer anderen Moralzeit oder aus einer anderen Moralvorstellung kommt, sondern das ist so ein Wertekompass, auch so ein Wort, das man mögen kann oder nicht mögen kann oder so. Ne?
Aber Kompass ist ganz gut, weil wir oft gefragt werden, was die Grenzen sind für uns, wir sprachen anfangs drüber, was die Komik angeht und wie weit kann man gehen oder so. Da finde ich Kompass ganz gut, wenn man sagt, wir haben uns in diesem Raum ohne Absprachen doch auf einen Kompass geeinigt. Und ticken da alle recht gleich, können unterschiedlicher Meinung sein, aber ich würde dann davon ausgehen, Writers Room jetzt zuletzt bei der Serie, wir wussten alle voneinander, dass wir respektvoll miteinander umgehen, dass wir fair sind zueinander, dass wir einander zuhören, dass wir ruhig mal unterschiedlicher Meinung sein können. Und dann kommt noch ein anderer Aspekt hinzu, wenn es um Anstand geht und wenn wir da was Neues finden wollen. Bastian und ich haben jüngst lange gesprochen über Zivilcourage.
Oh ja.
Was müssen wir, was sollen wir, was ist unsere Pflicht? Wo müssen wir aufstehen und sagen, stopp, das geht nicht. Hier, da ist eine Grenze, die überschreitest du gerade und so. Und
aber es ist natürlich eine individuelle Entscheidung,
absolut,
ne? Wo der Anstand und die Fairness und so etwas beginnt oder endet. Ne? Also ich bin da immer vorsichtig mit diesen Wortgeschichten, ne? Weil der Anstand ist ja nicht nur alleine da, sondern es kommt ja noch schlimmer worttechnisch, der Anstand gebietet es. Mhm. Und das ist immer von außen. Das heißt, da kann ich irgendwo nachlesen, angenommenermaßen, was du ja nicht kannst, ne? Wo drin steht, wie anständig man sein kann. Das Gegenwort dazu könnte sein Political Correctness. Mhm. Auch das soll irgendeine Art von Fibel sein, wie man besser oder schlechter durchs Leben kommt. Und es geht inzwischen so weit, dass viele Menschen sich so dermaßen gegen Political Correctness einsetzen, dass sie auf die Bühne gehen und den größten Schwachsinn verzapfen und dabei weder politisch korrekt sind, was sie auch gar nicht wollen, aber sie sind vor allem nicht mehr anständig. Ich finde, so etwas zu tun, sich auf die Bühne zu stellen und richtig großen Scheiß zu verzapfen.
Und das als Satirefreiheit und so, ne?
Und dann zu sagen, man darf ja gar nichts mehr sagen und die schlimmen Sachen und sowas. Und dann zu sagen, aber so geht Humor, der muss politisch inkorrekt sein. Und dann jubelt das ganze Bierzelt. Das ist unanständig.
Aber du sagtest vorhin, das Publikum sei schlau.
Ja.
Warum jubelt es dann?
Das Publikum jubelt in der Sekunde, weil es den Reflex bekommt, zu sagen, aha, ich bin Teil deiner Gedanken. Aber hinten raus, sozusagen auf dem zweiten Bildungsweg, sich nochmal Gedanken darüber zu machen, heißt, ich muss da nicht nochmal hingehen. Denn der denkt ja genauso wie ich. Gesinnungsapplaus einzufordern, hat nichts mit Humor zu tun.
Gutes Wort. Mhm. Gesinnungsapplaus. Mhm. Auch für Charade.
Diese Leute kaufen sich, die Leute, die das erlebt haben, kaufen sich nicht nochmal eine Karte.
Also du bist Fachmann, deswegen werde ich da jetzt, glaube ich dir und vertraue ich deiner Erfahrung, aber ich möchte jetzt auch gar keine Namen nennen, aber es gibt ja auch Comedians, die, oh, am liebsten würde ich Namen nennen, die aber genau mit so einer aggressiven Art der Satire genau immer wieder und noch mehr und mehr und mehr Karten verkaufen. Die sehr, sehr erfolgreich sind damit und die genau sagen, doch das ist Kunstfreiheit und das ist Satire und Satire darf alles. Und das ist beleidigend und herablassend und deswegen hatte ich euch auch nach dem Wort Humorpolizei gefragt, weil ich finde, es ist eines der interessantesten Themen zurzeit, dass wir in Kauf nehmen, dass wir alle sensibilisiert sind und vorsichtig und trotzdem den Humor schützen. Und Humor hat immer schon auch andere verletzt. Humor ist immer schon auch ein bisschen Schadenfreude. Ich will nicht sagen, dass Humor jemandem wehtun muss, um gut zu sein. Bitte, bitte nicht. Aber ihr wisst es besser als viele andere Leute. Es geht um Projektionen, es geht um Klischees.
Und das ist der wichtige Punkt. Der Humor, der von dem Menschen auf der Bühne kommt, muss nicht unbedingt ein Schlüssel in seine Seele sein. Es kann sein, dass der Komiker sich dümmer stellt, als er ist, um den Gag zu machen. Es kann sein, dass er sich schlauer stellt, als er ist, um den Gag zu machen. Deshalb sage ich immer, Entschuldigung, das klingt jetzt doof, Comedy ist eine Performance. Auch Offensive Comedy ist eine Performance. Es ist nicht der Kumpel von nebenan, der etwas sagt, was er jetzt so meint. Aber es gibt genug, die es so tun, die das nicht als Performance ansehen, sondern auf die Bühne gehen und herablassenden Scheiß ins Publikum regnen lassen und sich eben nicht über die Konsequenzen
und die Verantwortung auch, ne?
Und eben auch um den Stil der Performance
Stil
Gedanken
ist,
machen.
Stil ist vielleicht Stil ein besseres Wort als
Anstand. Der komische Anstand.
Ja,
und stimmt. Da sage ich, nee, du machst das als Hobby, du willst gesehen werden, du willst Gesinnungsapplaus, weil du eigene Gags gar nicht hast, weil du gar keine eigene Haltung hast. Und das bedeutet, dass du hier so ein paar Höflichkeitsapplause oder einen guten Abend, weil sie schon alle einen drin haben, auch richtig heftigen Applaus bekommst. Der ist aber nicht für dich, sondern der ist für irgendetwas, was die Leute daraus ziehen wollen. Und sie kaufen langfristig, wirklich langfristig, behaupte ich, beim nächsten, vielleicht übernächsten Mal, nicht nochmal eine Karte.
Hoffe ich sehr. Ich würde gerne noch weitermachen. Ich habe noch ein paar Begriffe und ich habe Lust, noch weiter mit euch zu sprechen, aber die Zeit ist um. Dina Ögon spielen
wir
jetzt noch.
Das ist ganz wichtig.
Als Abschlusssong.
Wir schließen ab.
Det Läker.
Ja.
Det Läker, ja. Ich verstehe kein Schwedisch. Das ist eine ganz tolle Band, die ich beim Elb Jazz Festival entdeckt habe mit meiner Freundin Sanja. Wir standen in der ersten Reihe, wie so Fans, dann begann es zu regnen, egal. Und Anna Arnlund ist die Sängerin. So was Tolles habe ich, das ist meine neue Lieblingsband, neu entdeckt. Dina Ögon, deine Augen.
Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank,
viel Freude bei dem, was ihr jetzt noch vorhabt. Ihr geht heute noch ein bisschen auf Promotour.
Ja. Und wir tun es so gerne.
Ja. Ja, und bei all dem, was ihr noch zusammen erlebt, zusammen und einzeln. Schön, dass ihr hier wart. Vielen Dank.
Danke. Vielen Dank für die tolle Einladung.
Danke.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.